They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Yes. So, hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge 120 des Gadgetfunk. Wir sind wieder zusammen. Wir haben heute uns ein Thema rausgesucht und ich sag's euch jetzt schon, wir werden Fragen aufwerfen und Fragen lösen und viele Fragen, von denen ihr selber noch keine Ahnung habt, dass ihr sie bald stellen wollen werdet, weil nämlich wir reden heute über NFTs. Und zu diesem Schwerpunkt haben wir heute vier Leute zusammengefunden in den Gadgetfunk-Studios. Wir fangen mal wieder turnusmäßig an. Die ersten Grüße gehen diesmal nach Mainz zurück. Heiko, servus, bist du schon NFT geschädigt?
Ist das Kunst oder kann das weg, Carsten? Ich finde es super interessant, aber nein, ich bin Gott sei Dank noch nicht NFT geschädigt. Ganz im Gegensatz zu, wo fangen wir jetzt an? B kommt vor L, oder? Belkan, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Freunde. Ich bin in der Tat schon ein wenig in das Thema eingestiegen und bin daher auch froh, dass wir das hier in unserem Gadgetfunk im Rahmen unseres Gadgetfunks irgendwo thematisieren können. Siehst du das genauso, Lukas?
Ja, servus zusammen. Ja, richtig. Ich bin auch am Start. Und zwar gehöre ich zum einen der beiden, der sich da auch ein bisschen auskennt, der sich da ein bisschen eingelesen hat und sehr, sehr gerne im Rahmen des Gadgetfunks ein wenig erzählen möchte. Ja, aber ich glaube, man muss auch sagen, wir sind alle keine Mega-Profis, aber möchten euch dann natürlich teilhaben lassen von dem, was wir wissen.
Genau, vielleicht zur Aufgliederung. Wir haben jetzt hier Belkan und Lukas, die haben auf jeden Fall Ahnung und auch schon ein bisschen Erfahrung mit NFTs. Und wir haben auf der anderen Seite mich, der sich jetzt auch gerade vor dieser Aufnahme geweigert hat, sich einzulesen, weil ich dann mir nämlich einbilde, bessere Fragen zu stellen oder Fragen, die vielleicht mehr Antworten bringen, die auch der Hörerschaft was bringt. Und wir haben Heiko, der ist schlauer als ich, was das Thema anbelangt, aber noch nicht infiziert.
Schlauer nicht, nee. Ich hab eine andere Rolle, glaube ich.
Oh doch. Leute, wenn ihr das Vorgespräch gehört hättet, was da für Begriffe durch die Gegend geflogen sind und aber eins nach dem anderen, an der Stelle ein Disclaimer, kommt nicht oft vor bei uns, aber heute machen wir's. Alles, was ihr in Zukunft hören werdet, ist einfach ein technisches Gespräch und hat überhaupt nichts mit rechtlicher Beratung zu tun. Ne? Also bitte hört euch das an.
Mit rechtlicher Beratung? Ich glaube, wir sind im falschen Podcast gelandet. Man, hier ist doch Nachbarschaftsrecht für Anfänger heute Abend.
Carsten hat mir da neulich einen Begriff beigebracht. Ombudsmann. Ombudsmann-Podcast.
Oh ja, oder die Stellvertreter-Halbweisheiten. Okay, aber es ist ein finanzieller Disclaimer oder keine finanzielle Beratung, um rechtlich auch wieder auf sicherem Eis zu sein. Alles gefährliches Halbwissen wie gewohnt aus unseren Studios. Aber diesmal mit einfach mehr Erfahrung, ja, aus der ganzen Blase. Frisch genährt an der NFT-Blase. Lukas, hast du zugenommen? So gut, wie du an der Blase genährt wirst von NFTs.
Aber sowas von.
Aber ich sieht man auch gar nicht. Also weder auf deiner Wallet noch in Real Life.
Ja, aber bevor wir mit Wallets und so weiter hier aufwarten, sollten wir doch mal vielleicht mal die drei Buchstaben aufklären. Wofür steht eigentlich NFT?
Das macht in der Tat bei Belkan mehr als Sinn und ich übergebe einfach mal das virtuelle Mikrofon in eure Richtung.
Ja, ich steige schon mal ein. Also die drei Buchstaben. NFT. Non-Fungible Token. Eine Abkürzung für diese drei Worte. Non-Fungible Token. Was steckt dahinter? Welche Idee steckt dahinter? Im Grunde in der digitalen Welt noch nie da gewesen. Non-Fungible Token bedeutet im Grunde, dass es digital geschützte Objekte, kann man fast schon sagen. Werte sollte man vielleicht sich noch nicht aneignen. Aber es sind auf jeden Fall digital geschützte, nicht miteinander austauschbare Objekte. Sagen wir es mal so.
Genau. Also so im Großen und Ganzen kann man sich das eigentlich vorstellen. Man kennt's aus dem realen Leben, aus dem analogen Leben. Die Oma oder die Eltern, jeder hat irgendwo ein Schätzchen zu Hause, was er für sich sammelt, wo er sagt, okay, da steckt ein bestimmter Wert dahinter. Und dieses Thema NFT ist eigentlich an sich nichts anderes, nur dass man sagen kann, okay, das ist alles auf dieser digitalen Schiene. Also ich habe zum Beispiel eine Briefmarkensammlung und das Ganze kann ich zum Beispiel in diesem NFT-Thema widerspiegeln und sag, okay, es gibt bestimmtes Material, wo es eben nur einmalig gibt, wo eine bestimmte Rarität dahinter steckt. Und das Ganze ist eigentlich an sich nichts anderes, aber eben gekoppelt auf dem Internet da draußen.
Ja. Ja, und die fangen schon an. Also jetzt nochmal, so ein NFT ist irgendein digitales Ding. Irgend so ein digitales Mediending. Kann ein Bild sein, kann ein Video sein.
Kann ein kurzes Videoausschnitt sein, kann auch sogar ein Ton sein. Es gibt sogar Hybride, da gibt es also Hybride zwischen physikalischen Medien und digitalen Medien. Das ist aber relativ neu und auch noch in den Kinderschuhen. Aber die Grundidee ist im Grunde von einem NFT, die digitalen Besitzverhältnisse eindeutig zu manifestieren in einer sogenannten Blockchain, lieber Carsten.
Da ist die Blockchain, das war klar, dass die nicht failen darf. Also die Dinger sind irgendwas wert und der Wert wird in der Blockchain definiert. Da kommen wir, glaube ich, später. Ich habe hier einen Talking Point gesehen, NFT versus Kryptowährungen. Ich glaube, da wirst du das dann nochmal ein bisschen genauer aufdröseln.
Das ist der Bullshit-Alarm,
Entschuldigung. An sich kann man sich ein ganz normales Bild vorstellen. Ich mache jetzt ein Bild von mir und meiner Freundin zum Beispiel. Und daraus könnte ich zum Beispiel jetzt ein NFT machen. Das wäre zwar rein digital absolut nichts wert, rein physisch auch absolut nichts wert, aber es könnte, beziehungsweise es ist möglich, daraus ein NFT zu machen. An sich ist es nichts anderes wie ein Bild von XYZ, ein Ton von XYZ, was man einfach irgendwo auf dieser sogenannten Blockchain hinterlegt, damit man sagen kann, okay, das ist etwas Einzigartiges und das hat nur einen Besitzer.
Okay, wie darf ich mir das dann vorstellen, wenn ich mal blöd fragen darf? Wenn das Bild in der Blockchain ist, lade ich mir das dann, wenn ich mir das angucken will, aus der Blockchain raus, runter?
Nein, eine Blockchain könnte irgendwie schon, aber ist dafür nicht gedacht.
Erklär nochmal ganz kurz Blockchain in a nutshell. Was hat die als an der Stelle mit diesen Token, mit diesen digitalen Dingsies zu tun?
Also wir reden hier ja von NFTs und ich sag mal, die Briefmarke von der Oma, die kann zum Beispiel, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man diese Briefmarke, wenn die Oma das verkaufen möchte, kann man die Briefmarke auch zu einem Betrag X Euro kaufen.
Die ist ziemlich genau so viel wert, wie irgendjemand da draußen bereit ist, dafür zu zahlen.
Crazy.
Genau, die hat einen Sammlerwert, diese Briefmarke, die gibt's nur einmal auf der Welt da draußen.
Ja, oder mehr Briefmarken, vielleicht falsches Beispiel, oder? Die gibt's ja häufiger. Es sei denn, die blaue Mauritius, die gibt's, glaube ich, bloß noch einmal, die meisten.
Ja, die hat aber auch nicht drauf, tätowiert, wer sie schon alles besessen hat.
Nee, aber einfach nochmal, um dieses Verständnis vielleicht zu
generieren. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du kannst da so ein physisches Sammlerstück kannst du mit Geld kaufen und das gleiche läuft bei NFTs eben mit Kryptowährungen. Da gibt's verschiedene Kryptowährungen und jede Kryptowährung hat eine sogenannte Blockchain. Das ist nichts anderes. Genau. Also so eine Blockchain ist zwingend notwendig. Das ist einfach dazu da, dass man sagen kann, okay, Betrag X wurde von der und der Adresse an Betrag Y mit der und der Adresse verschickt.
Genau.
Und das ist einfach öffentlich bei einer oder bei der Kryptowährung, über die wir heute am meisten reden, bei der ist es öffentlich einsehbar. Das heißt, jeder kann sehen, der Kollege hat das und das Geld an den Kollegen geschickt, also alles einigermaßen anonymisiert. Aber das ist, sage ich mal, einfach die Währung, um so ein digitales NFT, um so ein digitalen Vermögen oder so ein digitales Kunstwerk zu erwerben.
Also das sind so quasi die Goldreserven der Bundesbank. Die Blockchain. Das ist also das, was dahinter steht und sagt, das hat einen Wert. Und wir garantieren
genau.
Das.
Genau. Der Wert schwankt natürlich, das kennt man aber auch. Man hat vielleicht in den letzten Jahren viel von der Kryptowährung Bitcoin gehört. Das ist so die größte und erste Kryptowährung da draußen, die ziemlich durch die Decke gegangen ist. Und der schwankt natürlich, der Wert. Das heißt, der Wert kann heute so und so sein, aber morgen
ja,
und
das
so
sein. Also das ist so Aktien-Dollarkurs. Das ist ja überall dasselbe. Wahrscheinlich sind die Schwankungen ein bisschen extremer hier als beim Dollarkurs. Aber ja, da sind wir wieder beim Thema Inflation und da wollen wir nicht hin. So, jetzt bleiben wir bei dem Bild von dir und deiner Freundin. Oder weil wir hier beim Gadgetfunk sind, wir können. Was spricht dagegen, dass wir ein Gadgetfunk-Logo NFT erstellen und sämtliche Betriebskosten, die wir haben, kryptisch abdecken.
Ja, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben unser Gadgetfunk-Logo und machen daraus ein NFT. Mhm. Ja, dann müssen
noch
wir
bin
sozusagen,
ich
ja, dann müssen wir uns sozusagen bei der Blockchain anmelden und sagen, hey, ich habe hier ein NFT, das möchte ich bitte bei dir in deiner Blockchain, in deinem Netzwerk hinterlegen. So, dann haben wir eigentlich an sich unsere erste Kollektion. Und irgendein Dummer wird's schon kaufen.
Jetzt sagst du Kollektion. Das geht also mit unserem Einzellogo genauso, wie wenn wir jetzt drei Logoi erstellen würden. Also im klassischen Orange-Grün, in blauer Hintergrund. Und dann hätten wir, sagen wir mal, fünf. Jedes muss einzeln angemeldet werden.
Jedes muss einzeln angemeldet werden im Großen und Ganzen machen die Projektinhaber machen das natürlich immer für eine ganze Kollektion. Das heißt, das ist nichts anderes, wie wenn wir zum Beispiel unser Gadgetfunk-Logo nehmen, da einen Algorithmus drüber hauen, dass es verschiedene Hintergründe gibt, dass es verschiedene Mikrofonarten gibt. Mhm. Und daraus kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, es gibt 100 verschiedene Gadgetfunk-NFTs, die auf einer Kollektion gespeichert sind, die man eben in der Blockchain wiederfinden kann.
Ich kann aber nicht sagen, wie bei eBay zum Beispiel, Startpreis $100.
Stopp, eins am anderen. Wir sind zu schnell.
Ja, denn ich will ans schnelle Geld, ich will die Serverkosten hier reinholen, Heiko.
Carsten, ja, aber lass uns doch mal was vermissen, dann reden wir nachher auch nur mal in Ruhe drüber, gar kein Problem. Was verpassen, Entschuldigung. Bleiben wir bei dem Gadgetfunk-Ding. Carsten hat drei neue schöne Logos gebastelt, die der Lukas jetzt quasi monetarisieren soll über die NFT-Technologie, aka Blockchain irgendwas. Okay, wir haben jetzt drei Logos. Was ist der nächste Schritt, Lukas? Wo müssen wir hinsurfen, damit wir uns drei Logos in die Blockchain reingeballert bekommen?
Also ich bin tatsächlich kein Projektinhaber. Also ich habe noch nie so ein NFT-Projekt geleitet oder gestartet. Wie das genau im Hintergrund funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Aber du musst halt dementsprechend musst du dein Projekt anmelden. Ich sag's mal so einfach ganz stumpf. Du musst es halt einmalig, musst du sagen, okay, ich bin der Lukas und ich möchte die Gadgetfunk NFTs auf der Blockchain speichern.
Dann so quasi der Aktiengang.
Genau. Und jedes verschiedene oder jedes einzelne Gadgetfunk-Logo hat natürlich auch eine bestimmte Adresse, womit es wieder zu finden ist auf der Blockchain.
Und ist dadurch einmalig.
Das ist dadurch einmalig. Also das heißt, es kann natürlich schon jemanden geben, der sagt, okay.
Da war's wieder. Das Bild an sich ist ja nicht einmalig, sondern nur die Zuweisung, oder? Der Link dazu. Das, was quasi in der Blockchain gespeichert wird, nur die Information.
Ja, da sprichst du gerade was an, was halt in der digitalen Welt ein generelles Problem ist, was NFT irgendwo lösen soll auch. Also im analogen Bereich ist es ja relativ einfach, ein Besitzverhältnis eines Kunstwerkes irgendwie darzustellen.
Das ist die Wand, an der das Bild hängt.
Ja, also ein Picasso wird natürlich über verschiedene Urkunden und über bestimmte Gutachter immer identifizierbar sein und derjenige, der es kauft, ist dann im Besitz dieses Kunstwerks, ganz klar. Das gab es im digitalen Bereich aber nicht so, denn wir können, jeder weiß, im digitalen Bereich können wir einfach beliebig viele Kopien erstellen. Ne? Rechtsklick, kopieren und dann bei sich einfügen und dann hat man das Bild ja im Grunde auch. Ja,
ist ja ganz klassisch DRM, Digital Rights Management, was es nicht geschafft hat eben,
das auszuloten. Ja,
Genau, also du kannst ja auch eine Mona Lisa, kannst du theoretisch ja auch nachmachen. Also du kannst genau das gleiche Gemälde, wenn du gut bist, kannst du genau das gleiche Gemälde 1:1.
Aber es ist dann nicht das gleiche, ne? Aber ja, genau.
Es ist nicht das gleiche, aber dadurch, dass du
natürlich... Eine Digitalkopie ist 1:1 genau das gleiche.
Naja, eben nicht. Du bist ja als Gadgetfunk, also wenn wir jetzt als Gadgetfunk sagen, okay, wir hauen das hoch in unsere Blockchain, dann sind wir ja die Ersten mit diesen Werten, die in der Blockchain gespeichert sind. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt kommen sollte und sagt, okay, copy and paste, ich hau das auch
in die Blockchain. Es geht nicht um die Blockchain, Lukas, in dem Moment.
Ne? Sondern? Ja, doch, nee, weil es da ja
aus Anwendersicht
gespeichert ist.
Aus Anwendersicht hast du du kannst ja ein Bild und unser Logo so oft vervielfältigen, wie du willst.
Ja, aber das macht es nicht zum Eigentümer. Also du kannst es ja so oft vervielfältigen, wie du willst. Aber wenn ich sage, hör mal, Lukas, ich bin an dem Gadgetfunk-Logo interessiert. Ich gehe mir das jetzt auf einer Plattform, wo der Lukas das ja dann im Endeffekt anbietet.
Da wollte ich drauf hinaus.
Kaufe ich mir das. In dem Moment wird in der, in dem Moment, wo ich dann bereit bin, den Kaufbetrag zu leisten, werde ich dann zum Eigentümer. Belkan wird zum Eigentümer
von diesem digitalen Objekt. Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Genau, die Plattform.
Genau, also der erste Schritt ist, wenn jetzt jemand sagt, okay, er findet diese Gadgetfunk NFTs findet er mega geil, er will sich eins kaufen, dann kauft er das auf unserer offiziellen Seite das erste Mal. Das heißt, da wird sozusagen diese Prägung oder diese Tokenisierung wird da das erste Mal erstellt. Das heißt, da wird der erste Schritt geschaffen, dass man sagt, okay, der Belkan besitzt dieses Gadgetfunk-NFT. Das ist sozusagen die Geburt dieses NFTs.
Und da bekommen wir auch den Begriff, Lukas, sag ihn ruhig, weil das ist ein epischer Begriff, der in der NFT-Welt ja unumgänglich ist. Das ist das sogenannte...
Das Minten. Minten heißt es.
Genau.
Das Minten. Genau, also Minten heißt nichts anderes, wie dass ich, sage ich mal, direkt beim Ersteller des Projektes, direkt auf der offiziellen Seite mir das NFT hole. Also ich erstelle mir sozusagen direkt beim Ersteller von dem Projekt, erstelle ich mir mein eigenes NFT, was dann mir gehört.
Frage, ist das ein einmaliger Prozess, dieses Minten?
Das ist ein einmaliger Prozess.
Oder alles. Du kaufst jetzt das Gadgetfunk-Logo und mintest es. Danach sagt Belkan, ich find's aber geiler als du, deshalb hole ich mir das jetzt. Ist ja möglich. Nennt man das dann immer noch Minten oder ist Minten abgeschlossen mit dem ersten Zahlungsrechteübergangsprozess?
Mint ist wirklich die erste Aktion, wenn das NFT erstellt wird.
Auf der Timeline der Wertschöpfungskette eines NFTs.
Der erste Blockchain-Eintrag, genau. Genau.
Nee, halt, den haben wir doch gemacht beim Erstellen, oder? Den ersten Blockchain-Eintrag.
Ja, also die Projektersteller, die melden das Ganze in der Blockchain ein, an das, was kommen wird, sage ich mal.
Und da ist es noch nichts wert, aber
Nach dem Minten ist es auch noch nichts wert.
Naja.
Nach dem Minten ist es auch noch nichts wert. Also das ist immer so eine Sache. Also wir reden hier auch ganz, ganz viel von einem Hype, der natürlich jetzt in den letzten 1-2 Jahren größer geworden ist. Aber es steckt schon immer etwas dahinter. Also das sind immer so ein paar Eigenschaften, woran man erkennen kann im Vorfeld, dass es erfolgreich ist, dass es an Wert dazu gewinnen wird. Aber an sich, wie gesagt, wir könnten jetzt auch da reingehen und könnten sagen, wir machen jetzt ein nices NFT.
Aber es wäre natürlich hilfreicher, wenn wir berühmte Künstler wären, von Belang, mit Reichweite und jemand wirklich unser Projekt irgendwie haben möchte. Denn in dem Moment ist es ja dann sehr wesentlich, ein Echtheitszertifikat beispielsweise zu haben über den Besitz, den man da hat. Ne? Und so funktionieren NFTs im Grunde. Ne? NFT ist im Grunde die digitale Besitzverhältnisklärung, die festgeschrieben wird an der Blockchain forever. Ne? Und jetzt sage ich noch einen Begriff, weil der ist auch unumgänglich, wenn man in dem Metier unterwegs ist und mit NFTs zusammen hat, also überhaupt mit NFTs irgendwas zu tun hat, nämlich Smart Contracts. Denn es bedarf einer Blockchain, die auch Smart Contract kompatibel ist. Ne? Und ein Smart Contract kann ich so erklären, das ist eine Art naja, selbst ausführender programmierter Vertrag, naja, auch auf der Blockchain aufgeschrieben wird. Also das heißt, es ist eine Blockchain, die in der Lage ist, einen programmierten Vertrag irgendwo zu hinterlegen auf der Blockchain, Attribute festzusetzen beispielsweise und diese Attribute automatisch auszuführen. Das ist gar nicht so uninteressant für einen Künstler. Beispielsweise kann man in einem Smart Contract festlegen, eine Art Royalty für den Künstler. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Kunstwerk von Lukas verkauft wird, oder Lukas ist der Creator, der Ersteller dieses Projekts oder des NFTs und verkauft es jetzt, laut Smart Contract stehen ihm dann 10% zu bei jedem Verkauf, der dann irgendwie stattfindet. Das heißt, der Künstler wird da auch digital irgendwo vergütet und in Anführungszeichen auch geschützt. Und das ist so die Grundidee. Gibt es NFTs, also die NFTs von Belang auch auf einer Blockchain, die im Grunde von der Kryptowährung Ethereum ist. Also es ist eine auf Ethereum gestützte Plattform aktuell. Es gibt natürlich noch mehr Blockchains, die NFTs unterstützen.
Aber Ethereum ist so die bekannteste und größte, mit der das alles angefangen hat.
Genau. Und da tummeln sich auch die großen, die echten, fetten NFTs, die auch wirklich mehrere hunderttausend Dollar kosten können. Für ein Pixelbildchen beispielsweise von einem Affen. Da kommen wir aber noch später dazu. Und diese NFTs, die Haupt-NFTs, die tummeln sich tatsächlich auf der Ethereum Blockchain herum.
Ja. Genau, also stellt euch doch einfach mal vor, wir schaffen es irgendwie, dass wir den Picasso wieder aus dem Grab holen. Er ist noch nicht berühmt und denkt sich, boah, ich habe jetzt absolut keine Lust, an der Straße die ganze Zeit meine Bilder zu verkaufen. Da sind so wenig Leute immer unterwegs, die sind immer nur in der Kirche und kümmern sich nur um ihr Getreide. Und jetzt holen wir den ins Boot bei uns im Gadgetfunk und sagen, hey Picasso, wie sieht's denn aus? Hast Bock, ein bisschen Geld zu verdienen? Und dann sagte Picasso, ja, es ist immer so schwer auf der Straße, ich habe absolut keine Lust mehr auf den Job. Und dann malte Picasso für uns ganz, ganz schöne NFTs. Und wir können sagen, irgendwann mal, für uns hat Picasso die NFTs gemalt und dann sind die NFTs natürlich extrem viel wert.
Also gemalt, und das ist dann hergestellt, digital produziert hergestellt. Oder gemalt, also wie wir es kennen oder...
Ich meinte damit
dieses nur, Malen damit nur sagen, irritiert mich gerade, weil ich da immer an Pinsel und Farbgeruch denke, aber erstellen ist wahrscheinlich.
Ich will damit nur sagen, dass natürlich jetzt nicht jeder x-beliebige ein NFT erstellen kann, das durch die Decke geht, sondern das sind einfach ganz, ganz viele Faktoren. Das sind ganz bekannte Künstler in dieser Szene. Der eine hat bei Amazon Design, der andere ist bei Netflix und. Also das sind ganz, ganz bekannte Gesichter in der Szene. Wenn die natürlich da unterwegs sind und da eine NFT-Kollektion rausbringen.
Dann sprechen alle darüber und jeder will eins haben.
Ja. Genau. Das ist an sich ist es, hat's viel mit Hype zu tun und viel mit ich hab's und du nicht. Ich hab's und du nicht. Für die meisten, was man auch differenzieren muss, für die meisten ist die Kunst eher zweitrangig, sondern da geht's wirklich eher um den Wert. Also da geht's eher um das, um diese, ich habe eine Rolex und du nicht,
ja.
Um dieses Statussymbol.
Ja, das ist mir auch total aufgefallen, als ich in diese NFT-Szene eingedrungen bin, sage ich jetzt mal, oder eingegangen bin. Da ist viel Show-off-Faktor. Ne? Also ich kann mir so ein Bild für $40,000 leisten. Ich kann mir so ein Bild für $100,000 leisten. Und die
Creators. Ich bin so dumm, so viel Geld für einen Haufen Pixel hinzulegen.
Ja, das kannst du so auch nicht sagen. Das ist, kannst du so nicht
mal. Würde ich auch nicht sagen.
Okay, cool. Weil das ist immer die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Es gibt moderne Kunst, die ist sechsstellige Beträge wert. Die wird sich keiner von uns in den Garten stellen. Nicht mal als
warum kauft
Dingsi. Ja, ist egal.
Warum kauft sich jemand eine Rolex für
weil er flexen Euro, möchte.
Wenn ich auch eine Casio kaufen.
Weil er flexen richtig. Möchte.
Und genau, das ist genau. Ja,
und das ist genau das Gleiche. Luxusgüter funktionieren ja immer sehr, sehr einfach. Also sehr, sehr, sehr einfach, was du an Zutaten brauchst, um da einen Hype zu generieren. Das ist künstliche Verknappung und das ist FOMO. The Fear of Missing Out. Genau. Angst haben, was zu verpassen.
Genau, und was man Genau, was man auch, da gebe ich dir vollkommen recht, und das ist an sich nichts anderes in dem Thema. Ich habe als Creator setze ich immer eine bestimmte Anzahl an NFTs fest, die es für diese Kollektion gibt. Die häufigste Zahl liegt bei ungefähr roundabout 10.000 Stück. Das heißt, der und der Artist, der und der Creator sagen, okay, für unser Projekt gibt es nur 10.000 einmalige NFTs. Und dann gibt es eben wieder, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften, was dann eben so ein NFT wertvoll oder eben nicht wertvoll macht. Also es ist nichts anderes wie Flexen, Heiko.
Ja, das ist schon klar.
10.000 hört sich jetzt brutal viel an. Ist das viel? Also nochmal bei unserem Gadget.logo, wir haben jetzt 5 erstellt, du willst jetzt 10.000 oder wo bin ich falsch abgebogen?
Nee, also was man sich vielleicht auch so vorstellen muss, und Belkan, da kannst du mich auch korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber die Künstler dahinter, die setzen sich jetzt nicht an jedes einzelne NFT und designen das neu, sondern da läuft halt ein Algorithmus durch, da gibt's verschiedene Eigenschaften, das heißt, der Künstler, der designt einmal die Cappy, die ist rot, einmal die Cappy, die ist blau, weist die sozusagen einmal dieser Blockchain oder diesem Algorithmus zu, und dann wird es halt automatisiert erstellt und daraus werden halt 10.000 Affen zum Beispiel generiert. Und
keiner ähnelt, also alle ähneln einander, aber keiner schaut so aus wie der.
Genau.
Also ich habe die so bei Big Jim meinen Anzugskasten und schmeiß da eine Mütze rein, die kann unterschiedliche Farben haben, gib meinem Big Jim eine Uniform, ein T-Shirt und eine Kette mit, und das kann dann alles variieren, dadurch erreiche ich vom gleichen Ursprung 10.000 ähnliche Kopien. 10.000?
Genau. It's quite a lot. Im Grunde gibt's dann rosa Hintergrund, gelben Hintergrund, einmal mit Sonnenbrille, einmal mit Lederjacke und so weiter. Ja, aber zwischen den ganzen in der Kollektion von 10.000 gibt's immer wieder einige wenige, die zum Beispiel Gold sind. 5 oder so. 10 oder so.
Ja.
So, und das sind dann halt die begehrten NFTs innerhalb dieser Kollektion, und die sind dann auch meistens relativ groß im Preis.
Und warum wollt ihr mich hier mit 5 Gadgetfunk NFTs abspeisen?
Wir wollen ja mal einen kleinen starten.
Wir können auf 50.000 erstellen, Carsten, das ist kein Problem.
Okay, ich lese mal einen Tweet vor von OpenSea, wo wir beim nächsten Begriff sind für die Begriffsliste, der Carsten. OpenSea.io.
Wollte ich auch was sagen.
OpenSea ist quasi das eBay für NFTs, ne? So die größte und bekannteste Plattform. Wir haben aber festgestellt, ist auch CloseSea. Ja, weil zu offen für OpenSea ist, geht zu CloseSea. Ist ein anderer Scam, aber auch lustig. Scam können wir auch auf die Erklärliste packen. Ja, wenn wir über Scams reden, dann geht es immer um Dreck, Müll, Lug und Betrug.
Verarsche.
Genau. Okay, zurück zu meinem Einwurf. OpenSea selbst hat nämlich, wir bleiben bei unserem Gadgetfunk-Beispiel. Wir haben 5 Logos, oder wir haben unser Logo, haben 6 verschiedene Attribute in Form von verschiedenen Mikrofarben, Hintergrund und so weiter. Der Algorithmus rattert uns dann jetzt da ein paar NFTs raus. Mit diesen oder Bilder raus, und diese Bilder möchten wir quasi in der Blockchain verankern, und OpenSea stellt dafür ein Minting-Tool zur Verfügung. Also ich kippe 50 oder unsere 5 verschiedene Logos da ein, und über das Tool kann ich quasi diese Voranmeldung in der Blockchain machen, damit es gemintet werden kann. Das ist ein Tool, was OpenSea zur Verfügung stellt. Da haben wir dieses Tool haben die vor ein paar Wochen, Tagen. Der Tweet ist vom 28. Januar, also von der Woche ungefähr. 10 Tagen. Wir nehmen am 8. Februar auf, falls wir es noch nicht gesagt haben. dieses Tool ist jetzt beschränkt auf 50 Items pro Kollektion. Warum? Weil OpenSea selbst erkannt hat, dass 80% der eingestellten NFTs über dieses Tool Scam und Beschiss sind.
Oder sich nicht verkaufen.
Nee, Betrug sind. Es sind einfach Bilder, wo Leute andere. Also wir hätten ja ganz ganz fair unser eigenes Logo created, aber es gibt natürlich in diesem Interweb gibt's ja auch Arschkrampen, die da unterwegs sind, und urheberrechtliche geschützte Inhalte und Bilder von anderen Künstlern wurden wieder von anderen Personen quasi versucht in der Blockchain zu minten und somit dann zu claimen für immer. was natürlich eine ganz andere Herausforderung dann auch darstellt, sowohl für das ganze Thema NFT als aber jetzt auch für die Betreiber von OpenSea oder diese Handelsplattformbetreiber werden natürlich.
Ja, jetzt müssen wir hier festhalten, hier geht es um ziemlich viel Geld. Und es ist klar, dass da Scams unterwegs sind und Scammer in einer hohen Intensität. Und da muss man feststellen, dass NFT zweifelsohne erstmal in den Anfangsschuhen steht. Und dann auch solche Plattformen wie OpenSea und so weiter, die wahrscheinlich schon diverse Bots und andere Prüftools jetzt wahrscheinlich unter Hochdruck da eininstallieren. Aber du hast schon recht. Also ich könnte aktuell jetzt hingehen und das Logo von Lukas jetzt klauen und als mein eigene NFT im Grunde File bieten bei OpenSea. Ne, das könnte schon sein. Deswegen ist es ja auch so, dass die echten, die echten NFTs auch wirklich nur, wenn man wirklich sein Geld einigermaßen sicher in dieser Welt unterbringen will, dann ist es halt auch wirklich so, dass man sich in erster Linie an die Etablierten hält. Board 8 Yacht Club, Clone X, das sind so Konglomerate an Gruppen, die sich dann herauskristallisieren als Player in dieser Szene. Da wird es doch noch andere geben, ne? Und sind es irgendwo nur Pixelbildchen also denkt man sich. Aber ja, das mehr, ist halt wirklich ist der Anfang. Mehr kann es aber werden. Und das wird auch mehr werden. Es steckt so viel Geld rein.
Ich bei dir. Also diese Smart Contract-Geschichte und die NFT-Technologie geht mir da schon ein. Ich würde es jetzt auch hier gar nicht, an der Stelle gar nicht so weit ausrollen. Da rolle ich wieder mal eine Runde den Teigrappen zurück. Und wir gehen da nachher nochmal drauf ein. War nur ein gutes Beispiel dafür, wie viel Arschkrampf einfach in diesem Internet auch noch leben.
Aber ich muss auch definitiv sagen, das gab es schon in der Kryptowelt. Und natürlich. Im Grunde ist ja, man baut ja aus der Kryptowelt heraus, baut man ja seit NFT. Es ist der normale Gang, dass man schon kryptoaffin ist, Kryptowährungen affin ist und dann irgendwann in die NFT-Welt auch einsteigt. Und da ist man schon vorsichtig, wie man sein Geld an wen wie unterbringt. Es passiert aber immer noch, also sehr vielen Leuten, deswegen gibt's auch so viele Scammer, die greifen das halt ab und da muss man auch höllisch aufpassen. Man ist nämlich sich, im Grunde ist man alleine in der Welt und dann man trifft seine Entscheidung noch alleine und man gibt auch sein Geld alleine weg. Und es gibt keine Bank dazwischen, die dann sagt, ja, uns ist aufgefallen, dass die IBAN nicht stimmt, hier ist dein Geld zurück.
Ja. Oder die Maschine hat seltsame Vorgänge mit ihrer Kreditkarte festgestellt und der Algorithmus hat es erstmal gestoppt, weil es passt nicht zu ihrem Verbraucherkonto oder zu ihrem Profil.
Ganz genau.
Dem ist da nicht so und da wollte ich eigentlich kurz darauf hinaus. Ja, okay.
Nichtsdestotrotz ist es immer noch sehr, also auch für die etablierten Namen. Ich sag da nur, ich droppe jetzt mal ein paar Brands, Nike, Adidas und so weiter. Sie würden da nicht rein investieren, wenn es da nicht Use Cases für die gäbe im Bereich Marketing und im Bereich hier etablieren des Brands innerhalb dieser digitalen und relativ in Anführungszeichen neuen Welt.
Auch da kickt die FOMO rein. Also die FOMO kann ja funktionieren für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen. Und natürlich müssen Trendsetter, ja, wie Nike, Adidas, die müssen da ganz vorne mit dabei sein und das macht auch mehr als Sinn. Und ich überlege gerade, irgendeinen Podcast gehört, wo der ehemalige digitale Trendscout für Adidas ganz lange redet. Ich muss echt mal raussuchen, was das war. Das war super interessant. Der jetzt sein eigenes Unternehmen aufgemacht hat, der aber auch maßgeblich daran beteiligt war, quasi Adidas Richtung Krypto, Richtung NFTs zu schieben und die Verbindung zu schaffen zwischen limitierten Sneaker-Editionen, Blockchain, NFT, das Ganze zu verschmelzen. Marketingtechnisch ein super geiler Stunt. Muss man einfach sagen.
Ja, absolut. Beispielsweise auch, wenn ich das nochmal dazwischen schieben darf, kommst du in bestimmte Exklusivitäten rein, wenn du eines der Collections besitzt, also ein NFT innerhalb der Collection besitzt, kommst du erst in bestimmte Clubs rein, wo du dann Zugriff hast auf andere NFTs, die kein anderer haben darf, wie zum Beispiel bei Bored Ape Yacht Club. Ja. Also das sind ja diese, die
Affen. Die gelangweilten
Affen. Die gelangweilten Affen, genau. Da gibt es halt eine spezielle Area, wo du dann halt wirklich nur reinkommst, wenn du auch so einen Affen besitzt. Und das ist dann auch so eine Art
Markt. Wenn du da drin bist, dann darfst du auch früher minten und auch kommst auf die Whitelist und so weiter. Das ist ja die Mechanismen, die da aufgerufen werden und die da greifen, sind ja die ganz klassischen Club-Geschichten. Ja.
Genau, also was hinter so einem Projekt, die man so da draußen kennt, immer steckt, ist eine riesen Community. Also das sind wirklich hunderte, tausend von Leute, die miteinander agieren, die tatsächlich auch im realen Leben sich treffen, die da zusammen ein Bier trinken gehen. Also da hängt eine unglaubliche Community dahinter und da kann ich tatsächlich schon einiges sagen. Das ist natürlich schön, so ein NFT zu besitzen, aber es geht Da gibt es so viel dahinter, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist ja ganz logisch, Lukas. Das wird ja noch viel mehr werden. Ja, das wird ja.
Ja, ich war in dem Projekt drin, das, also was man auch dazu sagen muss, um so einen NFT minten zu können, also um einen NFT ins Leben rufen zu können für sich selber, muss man eben auf die Whitelist, was du gerade angesprochen hast. Was ist eine Whitelist? Eine Whitelist ist eine bestimmte Anzahl von Nutzern, die das Recht haben, im Vorverkauf ein NFT zu kaufen. Wenn ich nicht auf dieser sogenannten Whitelist bin, dann habe ich eben die Möglichkeit, über so einen zweiten Marktplatz, wie ein OpenSea zum Beispiel, was man eben als eBay oder Amazon vergleichen kann, darüber dann das NFT zu kaufen. So, aber wenn ich eben diese Whitelist habe, dann habe ich eben die Möglichkeit, das günstiger zu kaufen und direkt mit den Leuten zu agieren und eben gewisse Vorteile genießen zu können. Und ja, das steckt alles dahinter. Also das Ding ist, das läuft alles auf der App Discord. Falls es jemand nicht weiß, was das ist, Discord ist eine Kommunikations-App, wo man verschiedene Projekte eben verwalten kann, wo man verschiedene Chats anlegen kann, wo einfach eine Community miteinander agieren kann. Und in diesem Discord muss man sozusagen ganz, ganz viel in diese Community mit einbringen, um eben auf diese sogenannte Whitelist zu kommen, um dann eben das NFT direkt ab Startpunkt 1 besitzen zu können.
Ja, also ja, das deckt sich mit dem, was ich hier so mitkriege. Also Discord ist auf jeden Fall Number One Kommunikationsstelle, wenn es um neue Projekte geht. Bei Twitter bekommt man auch teilweise mit, wenn sich jemand groß ankündigt. Dann geht man aber in die Details in Discord-Channel und da werden dann halt Gruppen geöffnet und da kann jeder irgendwie partizipieren und so weiter.
Okay, aber mal mit dieser ganzen Community-Geschichte und Austausch in Discord und Co. Am Ende vom Tag ist es ja ein, also das Produkt oder die Wertschöpfung, die da stattfindet, funktioniert ja ganz klassisch über Verknappung des Angebots und über den Gruppen-Hype-Effekt und dass viele Leute quasi ein gewisses Trust-Level auf das Produkt oder auf das NFT signalisieren, was es an theoretischem Wert steigen lässt. Aber am Ende vom Tag sind das ja alles hochmanipulative oder hoch oder einfach zu manipulierende Themen. Ja? Denn ein Hype kreieren, in Anführungszeichen, wenn du genug Geld auf irgendwas wirfst, kannst du oft auch dann mehr Geld rausziehen. Das ist ja die.
Ja, auf jeden Fall, was das Thema Kunst angeht, Heiko, da hast du schon recht. Also da muss man
auch wirklich aufpassen. Ich sehe es halt Stand heute, wie es in 3 Jahren mal genutzt wird, sondern Stand heute, wie wird NFT mit NFT umgegangen? Und das sehe ich hochkritisch alles.
Ja,
ich. Oder ich glaube, Carsten guckt gerade, welchen gelangweilten Affen er sich jetzt kaufen wird.
Na, ich habe immer wieder Fragen, aber ich komme nicht durch bei euch. Macht
mal Handzeichen wie in der Schule könnten heute auch helfen.
Nee, schon versucht.
Ach so, ja, ich Hab's nicht gesehen.
Ja, alles gut. Ich habe jetzt vielleicht doch noch ein Ding. Das ist mir alles ein bisschen zu theoretisch. Also wir reden von Wertsteigerung und hier und da. Haben wir denn überhaupt schon über Währungen geredet oder was ist natürlich, warum haut die TSG Hoffenheim eigene NFTs raus und so weiter und so fort? Wer kauft es und mit welchem Geld? Du hast, Lukas hat eben gesagt, es wird honoriert, wenn ich mein NFT halte. Das heißt also, ich minte es oder gebe Geld aus für irgendwas, was ich dann ähnlich wie eine Aktie in meinem Depot liegen habe und erst ein Jahr später oder welche Zusammenhänge fehlen mir hier noch? Oder kommt
nee, das hast du richtig verstanden. Dazu. Ja, das hast du richtig verstanden. Genau. Also an sich, es ist ein digitales Kunstwerk, es ist einfach eine Community hinter so einem NFT und du hast gewisse Vorzüge, wenn du das NFT hältst. Es gibt starke Projekte, wo halt auch wirklich 50 Leute dahinter sind, die designen, die sich ums Marketing kümmern, die das Ganze entwickeln, die Gas geben und solche Teams, solche Projekte, da
bist du. Was heißt denn Gas geben, Lukas?
Also wenn du,
kannst du das mal kurz erklären? Also ja, Entschuldigung, ich komme mir gerade vor, wie der
Hype erzeugen.
Ach so, ein Hype erzeugen.
Ne, Gas geben, ich mein mit richtig.
Was heißt denn Randkürzen?
Da gibt's halt wirklich. Es gibt NFT-Projekte, das sind nicht irgendwie der Programmierer aus dem Keller und die Mutter, die, oder ich sag mal, der Kumpel, der draußen.
Ist egal, erklär uns bitte, was Randkürzen heißt.
Es gibt halt mittlerweile ist es halt wirklich ein.
Die Werbetrommel rühren für das Projekt. Punkt. Ja, genau.
Genau. Du auch so. Also es gibt. Das versuche ich.
Ja, oder heißt es eher, das Ding so aufzuspitten, dass du viele unterschiedliche Assets hinzufügen, also Zusatzwerte, das hatten wir eingangs, nicht? Da ist dann die Mütze eigens nochmal mehr wert als der Rest der Sache. Das heißt, wenn ich da 15 solche Zusatzverlinkungen in einem NFT einbaue, ist das ein Indikator dafür, dass es teurer werden könnte? Nein, wahrscheinlich nicht, oder?
Du kannst ja an sich als NFT-Inhaber kannst du das NFT ja nicht ändern.
Nee, das macht der Creator.
Ha. Hey.
Genau. Hey. Und ich bin jetzt zum Beispiel in einem Projekt drin. Das sind Lego-Bausteine zusammen gealgorithmuckt, die halt bestimmte Figuren entstehen lassen. Das heißt, da ist halt eine Animation dahinter. In der Animation siehst du, wie die Lego-Bausteine in verschiedenen Positionen zu einem Kopf werden. Und dann gibt's halt auch da wieder verschiedene Eigenschaften. In diesem Projekt habe ich zum Beispiel zwei gemintet, habe die tatsächlich seit Anfang an auch immer noch in meiner Geldbörse. Da kommen wir jetzt auch noch gleich, glaube ich,
hinzu, was
so ein Wallet
ist. Die Zeit läuft. Ja.
Genau. Und ich habe jetzt dadurch, dass ich zum Beispiel in diesem Projekt bin, habe ich gewisse Vorteile. Also ich habe das seit 3-4 Monaten, habe ich diese zwei NFTs. Und da kommt jetzt zum Beispiel, kommt da wieder eine Eigenschaft raus, die es in der NFT-Welt so noch nicht gab. Und zwar kann ich die zwei NFTs zu einem zusammenschmelzen lassen. Dachte, das sind halt immer so Sachen.
Warum willst du das?
Ich verstehe nicht. Ich habe doch, wie geht das?
Kann ich dir auch noch nicht genau sagen, kommt Ende Februar raus, wie genau da das auf der Blockchain aussehen wird, kann ich dir nicht sagen. Das ist, wie gesagt, ein neues Thema und da wird der Hype wahrscheinlich auch ziemlich wieder nach oben gehen. Und das sind halt so Sachen, der eine hat's, der andere hat's nicht und deswegen ist es vielleicht eventuell mehr
wert. Geringverdiener.
Ja. Mir ist das aber immer noch ein bisschen zu theoretisch. Da war es schon wieder. Deshalb ist es mehr wert. Was macht denn den Wert aus? Die Nachfrage nach dem Ding, das Kaufangebot, das potenzielle Kunden einreichen. Zurück zu unserem Gadgetfunk-Token. Ja, wir haben jetzt, ich eher höher auf 20. Ist eigentlich
wurscht. Ist egal. Die Anzahl der NFTs ist egal. Aber fang mal an.
Der Wert, was ist so ein Ding wert? Irgendwer findet die dann Knorke und sagt, ich biete dafür 3 Ethereum im Wert von 1000 Euro für.
Da kommt jetzt Lukas seine Community, genau, also glaube ich, ins Spiel, wenn ich das richtig rekapituliere.
Genau, also wir müssen als Gadgetfunk müssen wir erstmal festlegen, was so ein NFT beim Minten kostet.
Das habe ich ja gefragt vorhin. Habe ich das nicht gefragt?
Genau. Also wir sagen unserer Community, wir sagen unserer Hörerschaft, hey, ihr könnt ein Gadgetfunk-NFT auf unserer Webseite minten. Das kostet 0,2 Ethereum. 0,2 Ethereum sind aktuell 600 Dollar, genau. Genau.
Deal, mach mal.
Das heißt, ich sage, okay, Hörerschaft, ihr habt Bock auf unser Projekt. Wir haben davor auch eine Roadmap erstellt, wo wir mit unseren NFTs hinwollen, welche Künstler wir vielleicht bei uns mit ins Boot irgendwann holen. Und wir sagen dann einfach, okay, so ein geiles Gadgetfunk-Mikrofon ist uns 0,2 Ethereum wert. Und dann kann unsere Hörerschaft dieses Mikrofon kaufen und besitzt es in seiner Geldbörse.
Ja. Yep. Du sagtest soeben, ist uns 0,2 Ethereum wert? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir sagen, ich will dafür 0,2 Ethereum aka 600 Dollar haben? Oder muss ich in Vorleistung gehen und diese 0,2 Ethereum Blockchain-mäßig hinterlegen?
Meinst du?
Ich als Creator.
Genau, also wir haben ja vorher gesagt, wenn du eine teure Briefmarke kaufen möchtest, die wertvoll ist, dann kannst du die in Euro zahlen. In dem NFT-Thema wird es alles eben mit diesen Kryptowährungen bezahlt.
Nein, darum geht's nicht. Du hast gesagt, uns ist es 0,2 Ethereum wert. Das bestimmen wir aus der hohlen Hand. Das heißt genau, aber wir, nicht, wir dass sagen, wir in okay. Vorleistung gehen müssen und diese 0,2 Ethereum hinterlegen, um den Wert zu verifizieren, bestätigen. Verstehst du, was ich meine?
Nee, ich lade mir auf meine digitale Geldbörse, lade ich mir einen bestimmten Wert an Ethereum auf. Das kaufe ich auf einer ganz normalen Börse.
Halt, mit du diesen, als nee, Lukas als, ja. B oder als Creator? Entschuldige, aber...
Du als Hörerschaft sagst, als okay, Interessent. Ich finde dieses Projekt... Ja. Genau, als Interessent. Ich habe mich davor auf diese sogenannte Whitelist gesetzt und habe dann eben die Möglichkeit, bei uns auf der Seite dieses NFT zu kaufen. Dann lade ich mir mein Wallet, heißt es. Das ist eine digitale Geldbörse. Kann man, sag mal, wie den Geldbeutel in der Hosentasche, kann man sich das vorstellen, nur gefüllt mit Ethereum. Je nach Kurs eben unterschiedlich viel wert. Kann ich dann sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Gadgetfunk-Seite und kaufe mir so ein Gadgetfunk-NFT für 0,2 Ethereum.
Ja, das ist wie damals in Italien Deutschmark gegen Lire umtauschen und Gelati kaufen.
Genau.
Du musst halt erstmal so die Währung, aber mich als Creator kostet das nichts, außer den Aufwand. Ich produziere diese Gadgetfunk-Logoi. Und sag, ich mag 0,2 Ethereum für jedes einzelne von denen. Genau, und dann muss irgendwer kommen und die zahlen. Und dann habe ich Ethereum in meiner Wallet am Ende
des Podcasts. Richtig. Und deine interessierte Zuhörerschaft investiert dann diese 0,2 Ethereum, weil die wissen, dass das ist wir...
Geiler Scheiß, klar, kommt ja von uns.
Ja, erstmal geiler Scheiß. Und wir sagen dann, okay, weißt du was, in unsere Gruppe kommt irgendwann Joko Winterscheid rein. Und
besser nicht, sonst müssen wir Socken-NFTs machen.
Oder Sushi Bikes. Ja, genau. Die kommen mit in die Gruppe und der wird dann halt auch mit NFT Creator sein und wird dann halt hier partizipieren.
Das ihr ist diese Roadmap.
Genau, 0,2 könnt ihr einsteigen. Das ist das Geld, was wir brauchen, um den mit hier zu engagieren.
Das heißt, du musst als Creator musst du erstmal in Vorleistung gehen, weil du willst ja eine Community aufbauen. Du musst erstmal wirklich ein paar Monate.
Ja, halt, entschuldige, wenn du, also die Begrifflichkeiten, ich bin jetzt da sehr, 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 sehr picky. In Vorleistung.
Bitte nenn es nicht Community, mir rollen sich die ganze Zeit die Fußnägel da.
Mit Arbeit, nicht mit Geld.
Mit Arbeit.
Genau.
Also glaub, was es zum Beispiel kostet sehr, sehr auf einer Blockchain. Was es kostet für einen Creator auf einer Blockchain da am Start zu sein, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Gelati verkaufen, aber im ersten, kostet auch Arbeit im Vorfeld. Ja, muss genau, ich.
Aber im ersten Schritt investierst du.
Mit aber dadurch, dass ich die Aussicht, dass ich in Aussicht stelle, dass irgendein Promi auf kurz oder lang meinem Projekt beiwohnen wird, erhöhe ich den potenziellen Wert all meiner NFTs.
Am besten hast du den schon davor im Team.
Ja, aber am besten. Ja, aber bei uns ist er noch nicht. Wir haben jetzt bloß Belkan und ich glaube, Marian lässt sich auch noch überreden. Aber der bringt keinen Ruhm und keinen Fame. Und
Nein, ich will's ja nur kapieren. Aber dann hast du, sag ich mal, wenn wir dann 5 Leute haben, die dann für 0,2 Ethereum, was ungefähr $600 sind, was so auch ein gängiger Mintpreis tatsächlich ist, wenn wir dann 5 Leute gefunden haben, die unser Projekt geil finden und da ein NFT kaufen, dann haben wir als Creator erstmal einen Ethereum auf der Bank. Und so, mit dem einen Ethereum kannst du dann anstellen, was du willst. Dann kannst du sagen, okay, kommen wir wieder zu den schwarzen Schafen zurück, kannst du sagen, okay, ihr könnt mich mal alle, ich verarsch euch und hau ab mit dem Geld. Nennt sich Rugpull. Oder ich sag, okay, die Community gefällt mir und ich habe auch wirklich ernste Absichten mit dem Projekt und sehe das Ganze langfristig und investiere die einen Ethereum dann zum Beispiel in Marketing. Und versuch einen Usenbolt bei mir mit ins Boot zu holen, der mit keine Ahnung, mit den Gadget-Funk-Mikrofonen um die halbe
Welt. Ich übersetze es mal ganz stumpf vertriebsicht, ja. Du musst nur genug Schafe finden, die dein scheiß Gras fressen, ja, dann wirst du reich.
Ja, also
ja, im Grunde, genau.
Ganz einfach runtergebrochen. Du brauchst genug Kasperis, die mitspielen bei der ganzen Geschichte und die auch sagen, ja, ja ist geil, und die suchen wieder andere Kasperis, erzählen denen, das ist geil. Und dann hast du viele Leute, die sagen, ja, ist geil. Und wenn Usain Bolt und Joko Winterscheid dann noch züngeln, ja, in dem Projekt, dann geht's richtig ab. Richtig?
Ja, und wenn die das dann tun und dann auf einmal die für 0,2 ETH geminteten NFTs bei dir in der Wallet sind und du dann auch merkst, dass die Bild darüber schreibt und dass die Leute immer mehr davon
wollen. Dann hast du alles richtig gemacht.
Dass die auch bereit sind, ja, 30, 40 ETH dafür auszugeben und du dann einen von den NFTs dann im Grunde bei OpenSea reinstellst, 40 ETH machst dafür, dass du 0,2 eingesetzt hast, bist du froh. Kannst aber auch froh sein, wenn du beispielsweise mehrere gekauft hast und eine holdest, also hodlst, also in deiner Wallet lässt und auf das Dankeschön von dem Creator wartest. Das ist nicht ganz unwesentlich. Es gab beispielsweise so ein Projekt Cool Cats, das waren so Katzenabbildungen.
Katzen-Content geht immer.
Ja, aber so relativ comic-y, ne, also richtig Comic-Style. Da waren am Ende, glaube ich, hat man dann Cool Pets bekommen, also zu den Cool Cats gab es dann Cool Pets. Da hat dann die Katze praktisch ein NFT-Haustier bekommen. Also die Katze hat ein Haustier bekommen. Und da war das Haustier am Ende, glaube ich, sogar teilweise mehr wert als der echte NFT, der damals vorher war, weil das nicht so viele waren und weil die dann halt alle wollten. Und ja. Das sind so Dinge, die dann halt so passieren können. Aber es kann auch sein, Heiko, dass du dann sagst, weißt du was, so ein Bored Ape ist echt geil. Er kostet ja auch nur 14
ETH. Ja, Mann, was, schnappern.
Ungefähr $60,000 sind oder so. Und den gönne ich mir jetzt und den klatsche ich mir jetzt hier in meine virtuelle Wallet. Und du kannst dann kaufst und dann hinterher feststellst, ah scheiße, okay, ist jetzt nur noch 11 wert, ist nur noch 9 wert, ist nur noch 8 ETH wert, nur noch 1 ETH wert. Das kann dir auch passieren. Das ist aber das Schicksal eines Späteinsteigers.
mir brennt es ja an der Fingernägel, da jetzt noch tiefer zu gehen, aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Agenda gucken, weil wir haben ja immer noch die Mission und den Auftrag, das so ein bisschen noch alltagstauglicher zu erklären.
Verständlicher zu machen.
Genau, also wir wissen jetzt, wie wir unser Gadgetfunk-NFT quasi online bringen. Wir wissen ungefähr, wie das mit dieser Blockchain funktioniert. Wir wissen, dass wir irgendeine Kryptowährung für NFTs brauchen. Und jetzt habe ich den Schrank voller NFTs, Belkan. Was mache ich damit?
Ja. Ja, anders als bei Krypto.
Flexen.
Anders. Entweder hodelst du die.
Ja, hodeln ist auch ein süßer Begriff. Ja. Also eins muss bei der NFT-Community lassen. Sie haben echt nette Begrifflichkeiten. Minden, hodeln. Ja. Na,
mag ich. Also entweder behältst du die in deiner Wallet. Das ist semi-gut, weil da komme ich jetzt gleich zu. Aber im Grunde könntest du jetzt, hast du den Nachteil bei NFTs, dass es keine Währung ist. Also ein NFT ist ja ein Bild. Ja,
Gott sei Dank.
Es ist ja ein Unikat.
Kannst ja auch nicht mit der Mona Lisa irgendwo bezahlen.
Ja, genau. Also, aber wenn du,
oder eine Briefmarke.
Ja, aber wenn du damals praktisch in NFT, nicht in NFT, sondern in Bitcoin investiert hättest und du möchtest wieder das zu Geld machen, zu Fiat-Währung, zu Dollar, zu Euro, was auch immer, dann hast du es einfach in eine Trade geworfen und hast dann praktisch deinen Euro rausgeholt, hast deine Gebühr bezahlt und gut ist. Das geht bei der NFT ist natürlich nicht so komfortabel,
weil Balkan, da wollte ich mich doch drauf hinaus.
Es ist wirklich schon ein einmaliges Bild, ein Unikat, was übrigens nicht gleichzustellen ist mit selten. Also dadurch, dass es ein Unikat ist, muss nicht direkt im Kopf impliziert werden, dass es ein Unikat ist oder dass es selten ist. Also ein Unikat ist nicht selten, sagen wir mal so. Es kann ein Unikat sein, ein Unikat kann selten sein, aber ein Unikat muss nicht selten sein in der NFT-Wert, okay? Also es kann ein
so unsere Gadgetfunk-NFTs, das wären natürlich auch Unikate.
Ja, aber wir könnten 100.000 machen, dann wären die ja nicht mehr selten. Ja, also nicht genau. Verwechseln. Und im Grunde müsste ich die dann bei OpenSea beispielsweise, dem eBay für NFTs, wieder reinwerfen, einen Preis definieren und hoffen, dass mir jemand abkauft oder was vorschlägt oder. Und das heißt, ich müsste dann wirklich einen Verkaufsvorgang machen und nicht einfach wie bei Kryptos, wo es echt sehr bequem ist, einfach dann in eine Trade reinwerfen und dann deine Euros rausziehen, deine paar Mark zu bezahlen dafür und tschüss. So, das war's.
Also ich kann unglaublich reich und zahlungsunfähig gleichzeitig sein.
Genau.
Ja.
Ja. Du kannst dir nie sicher sein, wo das endet. Du kannst bei dem Projekt 2 Monate lang am Start sein. Alles ist, hört sich mega an. Alles ist gedoxt. Die Artists haben, also die Künstler sind offiziell, haben eine Instagram-Seite, sind alles geproved. Alles geprüft.
Proof of Confidence, ja, wenn eine Instagram-Seite für den Künstler besteht.
Und trotzdem hauen die Künstler oder hauen die Creator dann nach dem Projekt
ab. Ja, das ist doch richtig so, oder?
Also du kannst dir nie zu 100% ja,
Entschuldigung, sicher sein. Ich kreiere Thema. Was, ich verkaufe was, ich nehme das Geld und mache irgendwas anderes. Ja, Entschuldigung.
Ja, je nach Thema. Wenn du dich an deine Roadmap hältst, oder dein Roadmap-Versprechen dann halt im Grunde missachtest oder so, dann ist es halt das Problem. Ne? Das hast du deine Credibility in der Szene auch verloren, ne?
So, Belga, zeig mir einen Hersteller im IT-Bereich oder im IT-Bereich in den letzten 10 Jahren, der sich an seine Roadmap gehalten hat.
Lami. Obwohl, das ist nicht IT. Die haben,
also, ist genau. Füller, die werden in Mannheim produziert übrigens.
Ja, aber du siehst schon. Aber ich hatte interessanterweise, bevor wir haben ja im Grunde die Idee für diese Sendung, NFT-Special-Sendung, hatten wir ja schon vorher, wollten das ja eigentlich vorher machen, aber wir haben dann im Grunde abgewartet, weil ich zwischenzeitlich ja in einem Seminar teilgenommen habe. Und in diesem Seminar von einem relativ namhaften YouTuber moderiert. Das war Dr. Theo Farm, kann ich ja so sagen. Sehr empfehlenswert übrigens, wenn man da in diese NFT-Welt leicht, ich will nicht sagen fortgeschritten ist, aber wenn man schon eine gewisse Ahnung hat, weil diese Begriffe, die wir hier gerade erklären, die werden da gedroppt und da erklärt keiner, was es ist, ne? Beispielsweise. Also wenn man da gar nichts weiß, dann sollte man da eigentlich nicht teilnehmen. Sollte schon so eine Art Grundinteresse und so eine Art Grundwissen schon haben, auch in der Kryptoszene vielleicht. Da war ich drin und da gab es echt sehr viele interessante, Teilnehmer. Ne? Also das ist ein relativ teures Seminar oder Webinar gewesen, aber da waren halt auch Leute dabei oder einer war dabei, den kriege ich nicht aus der Birne raus, der hat doch tatsächlich ein NFT gekauft für ganz günstig. Das Ding ist jetzt knappe 380.000 Euro wert. Und jetzt, wo er mitbekommen hat, wie viel wert das ist, würde er gerne wissen, was das überhaupt ist. So, er besitzt es, hat aber keinen Plan, warum er eigentlich ein
genau Haus... Genau da wird's sehr interessant. Ja, danke für die Brücke. Er besitzt es, aber findet er auch einen Käufer dafür?
Ja.
Lukas sagt ja.
Ja. Okay. Ja. Kann man wirklich so sagen.
Leider Leute, die geben so viel Geld dafür.
Wir dürfen nicht vergessen.
Was heißt leider?
Wir sind hier gerade in einer Hype-Scene. Weißt du, das darfst du nicht vergessen. Und wo sich das hier hin entwickelt, kein Plan. Aber aktuell sind die Dinge halt wirklich beliebt. Und wenn du dann so ein Clone X hast oder so ein Bored Ape hast oder halt so ein Cool Cat hast, dann kriegst du die, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, kriegst du sie auch verkauft.
Der These widerspreche ich einfach ganz hart, weil ich habe jetzt in der letzten halben Stunde einfach mal durch 20 Bored Apes geklickt, die in den letzten 4 Monaten gar keine Bewegung drauf hatten.
Ja,
oder gucke ich dazu kurzfristig, Entschuldigung.
Das, Das ist auch ein Projekt, das darfst du dir in dem Sinne, also das ist sozusagen das Baby in kompletten NFT.
Ja, aber wenn,
also Board Ape Yacht Club, Board Ape Yacht Club, du hast als Board Ape Yacht Club Halter, hast
gut, warte,
du
ich nehme
Vorteile.
Ich nehme andere NFTs. Ich nehme einfach random
NFTs, weil Board Ape, Board Ape will gerade keine abgeben, ne? Beispielsweise Justin Bieber sich so ein Ding kauft, um in dem Yacht Club mitzumachen, dann wird er den nicht so schnell verkaufen. Ne, weil der dann halt dazugehören will, wenn dann halt auch
super, die Justin Bieber hat ein Item.
Ja. Such doch mal den Namen oben in der Leiste mit Hape. H-A-P.
Harpe, der nennt sich in Deutsch Harpermann.
Und da kriegst du mal die erste Hape Kollektion. Kirkling.
Hape Kirkling.
Entschuldigung.
Ja, aber solange ihr sucht, droppe ich jetzt mal ein paar Zahlen. Ja, also
wie viel haben sich
lass doch mal den Deck an seinen Zahlen kurz bringen.
Okay.
Also, OpenSea 60 Milliarden Dollar wert aktuell. Ja. Man darf nicht vergessen, dass man ab einer Größe von 100 Milliarden Dollar in sich in Sphären bewegt, wie beispielsweise die Kino oder die komplette Gaming Industrie. Okay? Und jetzt auch nochmal so ein interessanter Fun-Fact. Neulich hat sich der Board Ape Yacht Club, um ein neues Projekt irgendwo anzustoßen, bewerten lassen. Und die sind 5 Milliarden Dollar wert. Aktuell. Also nur mal so die
der
Dimension
anzufassen. Der Board Ape Yacht Club ist ein Creator-Projekt.
Ja. Das ist eine Kollektion von den
Creators. Die haben jetzt aber keinen Hintergrund, außer dass sie Affenbilder machen.
Ja, ist so.
Vielleicht sollten wir dieses Thema Metaverse auch noch eventuell kurz ansprechen, oder?
Ja, aber nur wenn wir hier fertig sind.
Mit
NFT. Also du sagst, sowohl die Creator-Community ist hoch bewertet. Was heißt denn hoch bewertet? Oder wenn du sagst, OpenSea ist 80 Milliarden Dollar wert, ist es der virtuelle Wert der dort gelisteten NFTs oder ist es der Wert, den das Unternehmen wert?
Ja.
Also wie die Deutsche Bank quasi.
Wie eBay auch einen Wert hat, hat auch OpenSea einen Wert.
Oder Tesla.
Genau, es geht ja nicht darum, was für Artikel da eingestellt werden in eBay, aber eBay hat
als Company einen Wert. Ja, okay, aber bei Tesla macht es Sinn, weil die haben Fabriken, die haben Werkstoffe, Angestellte, internes Wissen, Patente etc., alles Wertgegenstände. Was hat OpenSea?
Ja, das sind aus seiner Assets.
Was hat 13 eBay? Milliarden Dollar war übrigens die letzte Bewertung von OpenSea Anfang Januar diesen Jahres.
Das ist so extrem. Und haben umgesetzt irgendwie letztes Jahr wenige 100 Millionen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Und im Januar haben die schon mehr umgesetzt als im kompletten letzten Jahr.
Umgesetzt ist dann deren...
Ja, das ist unabhängig von der Bewertung jetzt. Also
deren Provision beim Weitergeben eines NFTs.
Nee, das ist
oder,
du zahlst, der Handelswert,
heißt, wenn
der Handelswert, der sich einfach so gesteigert hat. Was über die kriegen ja auch eine gewisse Fee für jede Transaktion, die über die Handelsplattform abgegeben wird.
Genau,
ja.
Dadurch finanziert. Ja,
und
du zahlst als für den ersten Verkauf, sorry Heike, wenn ich dich unterbreche, für den ersten Verkauf zahlst du eine einmalige Verifizierungsfee, eine Verifizierungsgebühr, dass du halt nicht 2000 Geldbeutel, sag ich mal, da erstellen kannst und verkaufen kannst for free, sondern du zahlst dann eine einmalige Verifizierungsgebühr im Wert von 100, 200 Dollar zum Beispiel und dann zahlst du nochmal für jeden Verkauf von deinem NFT, zahlst du nochmal ein paar Peanuts, 20
Dollar. Das ist die eine Wertschöpfung, die OpenSea macht. Ja.
Also die Gegenrechnung in CO2 und Rechenleistung machen wir an der Stelle, glaube ich, heute nicht auf.
Da kommen wir im zweiten Teil dann dazu.
Es gibt einen zweiten NFT-Teil, cool.
Gibt einen zweiten Teil?
Ich glaube, wir sind...
Das von hier nochmal in strukturiert oder so. Okay, sind wir jetzt mit der Bewertung durch. Also der Scheiß ist viel wert.
Ja, genau.
Und ich habe mit den NFTs selber die Möglichkeit der Wertsteigerung. Dann vielleicht folgen wir Lukas einfach ins Metavers. Ja.
Ja, da bin ich tatsächlich auch nicht so sattelfest.
Schön, dass du das vorgeschlagen hast.
Ja, aber es, auch wenn man da nicht sattelfest steht, ist, da Metavers ist ja auch teilweise Leuten, die in der Szene unterwegs sind, aber auch nicht, auch in den Medien so ein bisschen breitgetreten wurde, weil ja nicht zuletzt Facebook im Grunde ja praktisch diese Technologie als ihre Zukunftsvision in den Medien kundgetan hat.
Auch diese fürchterliche Keynote von Herrn Zuckerberg.
Das Metaverse aber, ist grob zusammengefasst, ist Metaverse an sich eine digitale Welt. Genau. Voller Türen und
also hier ein Beispiel, was das Ganze vielleicht verbildlicht, ist nicht kürzlich irgendein Schiff in einer virtuellen Parallelwelt für Unmengen an Geld über den Tisch gegangen. Irgendjemand hat sich doch für $400,000 oder noch mehr ein Schiff oder was, ein Gelände an irgendeinem Strand, der noch nicht mal fertig programmiert ist.
Ja, du kannst dir zum Beispiel
okay, ein Stück wir haben ja es ist schön, wenn der Staff die eigenen Content nicht hört. Wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, glaube ich, dass diese Yacht im Metaverse oder in einem Metaverse quasi gekauft wurde.
Genau. Ist das dann NFT oder ist das Krypto?
Das ist NFT.
Ja, das ist NFT.
Das ist NFT.
Okay. Das heißt, ich habe eine potenzielle Yacht und zeig auf der einen Seite, wie unglaublich vermögend ich bin, indem ich mir das kaufen kann und habe auf der anderen Seite eine virtuelle Yacht irgendwo stehen,
genau,
die eventuell mal...
Jemand, ein Spieler hat eine virtuelle Yacht im Wert von $650,000 gekauft in Sandbox. Sandbox ist... es ist so eine Art Metaverse. Sandbox hat damals angefangen als Handyspiel, glaube ich, als Smartphone-Spiel. Und die haben dann auch so eine Art Evolution gemacht. Und jetzt ist Sandbox im Grunde auch eine Art Metaverse. Also das heißt, du kannst mit einem Avatar ähnlich, wie soll ich sagen, du kannst ein Abbild von dir im Grunde erstellen und dann in dieser virtuellen Welt herumlaufen. Okay, und in dieser virtuellen Welt kannst du nicht nur herumlaufen und spielen, du kannst beispielsweise du kannst herumlaufen und spielen. Okay, das kannst du tun. Du kannst
aber auch auf deiner Yacht vielleicht.
Du kannst aber auch ganz cool deinem Avatar im Grunde Klamotten kaufen. Beispielsweise von Adidas
oder von Nike.
Du kannst Schuhe kaufen. Ja, oder von Nike oder von einem anderen Hersteller deines Vertrauens oder eine Rolex kaufen, eine virtuelle Rolex.
Okay, und dann könnte ich ja quasi dann auch per Smart Contract dem NFT oder sagen, wenn jemand auf meine Yacht kommt, um Nike-Schuhe im Adidas Store zu kaufen, dann kriegt er auch noch ein NFT automatisch reingedrückt.
Du kannst das auch verknüpfen, indem du sagst, okay, nur einer, der eine Nike so und so NFT hat, darf auch wirklich bei uns im Online-Shop den echten Schuh kaufen.
Genau, oder so rum. Aber das ist dann die, da wo es dann auch richtig Sinn macht, so die ganze Geschichte, ne?
Ja, Sinn macht das generell.
Also du treibst den Preis künstlich in die Höhe durch
Exklusivität,
künstliche Verknappung und FOMO, ganz einfach.
Genau. Und es ist halt auch wichtig, wenn du dann beispielsweise so einen Schuh verkaufen willst, dass du dann halt auch die NFT mitverkaufst und dann halt in der Blockchain dann halt auch umschreibst, so dass jemand den Nachweis hat, dass das mein Schuh. Das Coole an Metaverse ist, die Sandbox ist eine Sache. Bitte? Innerhalb der Sandbox, also innerhalb dieses Spieles, hast du halt die Möglichkeit mit der Währung Sand, weil da kannst du mit Cent bezahlen, musst praktisch dein Geld umwandeln in Cent.
Das ist eine weitere Kryptowährung.
Ein Cent in Ethereum. Ja, ich hab doch Cent. Nein, du brauchst Cent, Mann. Ja, ich hab doch Cent.
Du brauchst dafür Cent. da kannst du auch als Unternehmen rein. Und da kannst du noch sagen, okay, weißt du was, ich mache hier ein Showcase oder ich mache hier ein, ich kaufe hier Land. Es gibt innerhalb der Sandbox, das muss man sich, wenn man als im Grunde in der Vogelperspektive über Sandbox drüber schaut, sieht es aus wie eine große Map, also wie eine große Karte eines, also so eine Landkarte. Und innerhalb dieser Landkarte kannst du dir, ich glaube, es sind 166.000 Parcels kaufen. Und diese einzelnen Parcels kosten wieder Sand. Und dieses Sand kostet wieder Geld. Und dann kannst du die zusammenschließen und zu einer Art Gebäude machen. Und innerhalb dieses Gebäudes kannst du dann als Unternehmen NFTs ausstellen, die du verkaufen möchtest, oder exklusive Konzerte machen und so weiter. Also das sind die Anfangsschuhe oder das sind die Anfangswalks oder die Schritte in eine Cyberwelt für Leute, die dann im Grunde, und das ist dann halt das, was dann Mark Zuckerberg irgendwo zu Ende spinnt, gar nicht so doof eigentlich, Räume schaffen, wo du beispielsweise virtuell in dein Büro gehst, in dein virtuelles Büro, virtuell Verträge abschließt, virtuell kaufst und so weiter und dich dort bewegst.
Quasi wie Second Life, genau, nur mit der gescheiten Grafik.
Vielleicht muss man dazu erwähnen, dass das natürlich das Nonplusultra natürlich eine VR-Brille.
Du kannst meine Gedanken absolut lesen. Ja, ja. Brauche ich denn für jedes Metaverse?
Um dieses Metaverse zu betreten.
Egal, von wem es auch, also auch für Sandbox brauche ich quasi eine VR-Brille.
Shareholder lieben dieses Geschäftsmodell.
kann ich dir nicht zu 100% beantworten, bin ich ehrlich, aber ich würde jetzt mal sagen,
ja, okay. Ja, für Sandbox braucht man auch eine VR-Brille. Okay. Und ja, die kosten teilweise 500-600 Euro, ne, diese VR-Brillen.
Die haben wir vom Preis abgesehen. Ich habe irgendwann mal auf einer Messe eine aufgehabt und ich fand die einfach furchtbar zu tragen.
Ja, die sind schon besser geworden, aber lassen Sie es bitte nicht über VR-Brillen.
Nein, ist auch egal. War auch nur so eine Frage. Okay. Okay, ja, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war ja auch so ein bisschen die ethisch-moralische Geschichte bei der ganzen Thematik. Und Lukas hat es ja mit Community immer so schön beschrieben. Also wenn ich viel für meine Fans quasi mache, dann habe ich auch eine Chance, dass die mein Produkt NFT dann hoch raten und hoch bewerten. Und ich muss quasi, es ist sehr wie Vertrieb von jedem anderen Kackprodukt. Ich mache Marketing und dann kann ich auch was verkaufen. Oder ich wecke Begehrigkeiten
besser
oder einfacher zu einem höheren Wert verkaufen. So.
Kann und Dinge Preis verkaufen, die du vorher nicht verkaufen konntest.
Ja.
Digitale.
Okay.
Digitales Gut.
Ja, jetzt habe ich ja in 1,5 Stunden heute und in der Recherche für die Sendung ja auch festgestellt, dass ein NFT-Wert, also wir gehen nochmal zurück zu den Gadgetfunk-Dingsies, ja. Wir stellen die ein, 0,2 Ethereum, die da $600 ungefähr bedeuten. Der Lukas oder der Belkan mintete eins davon. Dann kommt der Marian um die Ecke und sagt, ich kaufe das für einen ETH ab, ja, oder für 3.000 Euro. Kaufe ich das ab. Dann sehen das ja alle anderen, oder dann ist es ja sichtbar für jeden auch über OpenSea aufgrund der Bitcoin aufgrund der Blockchain-Technologie, was da so für Transaktionen gelaufen sind und dass das jetzt den Besitzer gewechselt hat. Und hat jetzt vermeintlich einen höheren Wert, richtig?
Nee, im ersten Schritt nicht. Also du hast ja, wie gesagt, die Möglichkeit mit diesem Wallet, mit dieser digitalen Geldbörse, hast du die Möglichkeit, so ein Ding zu kaufen. Und dieser Wallet hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Das heißt, dein Geldbeutel sagt zu der Webseite, hey, ich möchte dich minten.
Das Minten ist rum, Lukas. Wir haben gemintet. Wir haben einmal
verkauft. Genau, wenn der Mint erfolgreich ist, dann ist dieses NFT fest auf deinem Geldbeutel.
Jetzt kommt der Marian und sagt, ich gebe dir ein ETH dafür. Und ich habe es für 0,2 gemintet. Das heißt, ich habe 0,8 Gewinn gemacht und der Marian kauft es für 1. Mhm. Gleichzeitig erscheint in OpenSea quasi in der Historie von diesem Produkt, was hier einsehbar ist, dass der Marian das von mir gekauft hat oder vom Gadgetfunk.
Ja. Genau, der Marian hatte auch eine Adresse und der sagt dann, OpenSea gliedert dir dann auf, okay, der Marian hat von deinem Geldbeutel dieses NFT gekauft für einen Ethereum. Und dann ist sozusagen automatisch dein Projekt, dein NFT-Projekt mehr wert.
Jetzt gehe ich hin,
weil der Marian
kauft ihn für 2 Ethereum wieder zurück und er kauft mir für 3 wieder zurück und ich kaufe für 4 wieder zurück und wir schieben uns immer die gleichen Ethereum quasi hin und her. Und irgendwann nach 10 Vorgängen ist das Ding dann 20 wert. Wir haben aber nur 10 getradet, also ne, wir haben aber viel weniger dafür eingesetzt am Ende vom Tag und geben uns hintenrum das Geld wieder einander aus. Ist doch der einfachste Weg, so ein Ding zu manipulieren, oder?
Ja,
Also im kleinen Maßstab, das lässt sich natürlich noch viel lustiger mit der großen
so eine
Community machen.
Kollektion,
Da würdest du aber echt eine Menge
so eine
Geld verlieren, weil die
aufgrund der Gas-Fee.
Trading-Plattform, aufgrund der Gas-Fee und
Genau.
aufgrund der Plattform, die dann halt auch für das Trading im Grunde Geld nimmt. Und vergiss nicht, dass das alles immer noch ein steuerlicher Vorgang ist, wenn du kaufst, verkaufst, kaufst, verkaufst. NFTs, ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage aktuell ist. Ich glaube, es ist auch ein Jahr halten, dann verkaufen. Ist es das nicht?
Ist nicht mehr, glaube ich.
Das war bis dieses Jahr, Februar, ist es, ich
Ja,
kann dir
dann
nicht
brauche ich halt
das
mehr
Datum
als zwei
sagen.
Wollte ich gerade sagen,
Monate.
das sind nur die
Bis
kleinste
dieses Jahr,
Manipulation
dann
Einheiten.
kaufe
Ja,
ich den
Februar.
Marian ab, der Belkan mir und
Und wir haben alle Zweit- und
Heikos
Drittwirt
Brauni.
und schon ist es halt ab
Und
absurdum geführt.
dann zahlen wir alle vier Steuern darauf, oder wie?
Nein,
Naja, besser als einer viermal, oder?
natürlich zahlen wir nicht alle Steuern drauf, denn wir haben ja lustige Steuerlochmodelle, die wir nutzen können. Denn
Also so die sogenannten Gas-Fees sind gar nicht so unerheblich. Das sind sozusagen die Gebühren, um auf diesem Netzwerk, um auf dieser Blockchain eine Transaktion ausführen zu können. Das heißt, du
Transaktionskosten.
sagst,
Spritkosten, das ist
genau,
eigentlich
du
ein schöner
sagst der
Begriff.
Krypto, du sagst dem Netzwerk, hey, schick mal die Kryptowährung von Punkt A zu Punkt B, und das Netzwerk muss natürlich dementsprechend was dafür tun. Und das sind halt die sogenannten Gas-Fees. Und die Gas-Fees sind auch ganz stark abhängig von der Auslastung des Netzwerks.
Absolut.
Das heißt, wenn die Amis da drüben ein Riesenprojekt versuchen zu minten, wo 100.000 Leute auf einmal versuchen, darauf zuzugreifen und dieses Netzwerk belasten, können die Gas-Fees auch gleich mal in Höhe von 500, $600 pro Transaktion raufgehen. Und deswegen hast du auch nochmal, das ist auch ein Riesenvorteil von dieser Whitelist, du hast immer einen bestimmten Zeitpunkt von einem Projekt Zeit, wo du minten kannst, wo du dann sagen kannst, okay, in Deutschland ist es zum Beispiel meistens am Vormittag am günstigsten, du suchst dir den besten Zeitpunkt raus, wo die Gebühren am niedrigsten sind, und dann zahlst du halt am wenigsten für deinen NFT im
Ja,
Endeffekt.
kleiner Tipp dazu, macht eine Transaktion über die Ethereum, wenn die Amis schlafen. Kein
Genau.
Witz.
Ja, okay, für die
Dann sind die
Transaktion
Gas-Fees am.
ist
Ich
schon
will euch
klar.
mal ein
Okay,
kleines Beispiel nennen. Ich hatte eine
dann.
Transaktion,
Deswegen würdest du der Heiko viel
eine
Geld
Ether. Ja, also
abnehmen.
das war ja ganz, ganz pragmatisch gesagt. Und
Ja.
natürlich müssen die Sprünge dann ja auch theoretisch größer sein. Und dann vermittelt, das ist ja auch dieses Trust-Level-Ding, und du vermittelst ja einfach eine gewisse Verbindlichkeit. Natürlich darfst du das nicht obviously machen, aber die Möglichkeiten zu manipulieren sind halt immens.
Wo denn?
Sind einfach
Wobei?
immens mit genug Geld. Ja, wieso, wobei?
Was willst du denn da manipulieren?
Naja, du kannst ja eine vermeintliche Begehrlichkeit auf deinem NFT oder auf deinem Objekt erzeugen, wo gar keine war.
Wen interessiert es denn, wenn du einen NFT in einer Kollektion hast und die mit dem Cast die ganze
Nein,
Zeit um die Höhe
Entschuldigung.
treibst? Das interessiert absolut.
To scale the big picture, Lukas. Es geht jetzt nicht um uns zwei Kackpratzen hier, sondern nehmen wir den Vorfall Montana-Projekt und die NFTs. Ja, war relativ präsent in den letzten Wochen in den sozialen Medien, zu Recht.
Montana Black ist so ein YouTuber
Ja,
für
mit
die.
so 4, 4, 4,
Danke, Carsten.
irgendwas Millionen Follower auf allen Plattformen. Also ordentlich Reichweite hinten dran,
Auf
der
jeden
junge
Fall.
Mann. Auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht ab und zu von ihm unterhalten fühlen. Ja? Der Hamburger Asi oder Buxtehude Asi, sei es drum. Der hat sich von den Karren spannen lassen. Vermeintlich von den Karren spannen lassen bezüglich NFTs. Nämlich hat er eine Zusammenarbeit angefangen mit einem Projekt-Creator, NFT-Creator, der in der Szene auch relativ bekannt ist und hat quasi die NFTs beworben, die er da so am Start hat. Und natürlich mit der Reichweite kannst du dir vorstellen, was passiert. Das kriegt eine gewisse Eigendynamik auf Dingen, die gar nicht so pushenswert sind, beziehungsweise sind die Hardcore-Fanboys und jungen Follower natürlich sehr in Versuchung, da auch mitzuspielen, weil sie sehen es ja sehr einfach. Und dann ist es natürlich sehr ungeschickt, wenn so ein YouTuber seine Reichweite bisschen ungeschickt dafür nutzt, um die Zahlen da zu pushen. Das sind halt Dinge, die einfach gar nicht gehen.
Da finde ich tatsächlich gar nicht so verwerflich. Jetzt stell mal vor, also eine Lady Gaga bringt irgendeine Kollektion für ihre Haare raus, wo sie eigentlich gar nicht mitgewirkt hat, wo einfach nur $100 kostet, weil es Lady Gaga rausgebracht hat. So, das gleiche macht halt Montana Black, der hat halt auch brutalen Einfluss. Das gleiche, also ich sehe Montana Black halt auch einfach nur als
was anderes, ob jemand seine Ersparnisse und junge Menschen ihre vermeintlichen Ersparnisse mit dem Ausblick auf schnelles Geld, darum geht's ja, dahingeschoben werden, egal ob das Online-Glücksspiel ist oder NFT-Scheiß, ja. Oder ob ein Star Werbung für Haarpflegemittel macht, ja, wo das Päckchen 10 Euro kostet maximal. Also es ist schon ein krasser Unterschied. Denn
ich kenne jetzt den Vorfall nicht genau bei
Montana. Was passiert, wenn Montana Black Werbung für ein NFT oder für ein NFT-Projekt macht? Was passiert dann, Lukas?
Ja, natürlich geht's in die Höhe.
Aber ist es gerechtfertigt?
Naja, aber es ist halt ein Hype. Jeder möchte natürlich ein NFT haben, wo Montana Black mit am Start ist.
Ja, aber ist es ethisch, moralisch richtig und korrekt, so vorzugehen?
Ist es ethisch, moralisch korrekt, wenn irgendeiner Lacoste trägt und alle Lacoste tragen möchten?
So, das in Lacoste stecken die jungen Leute nicht vermeintlich ihr ganzes Geld, was sie haben, Lukas, um vielleicht schnell reich werden zu können. Das ist einfach der Unterschied.
Ich kenne jetzt den Fall bei Montana Black kenne ich nicht, aber ich gebe dir natürlich recht, es sind einzelne Schlüsselpersonen, die so einen Erfolg von so einem Projekt natürlich in die Höhe treiben können, klar. Wenn ein Mark Zuckerberg oder ein Gary Vee, das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in dem NFT-Thema, wenn der ein NFT-Projekt raushaut oder ein NFT kauft, dann weißt du von vornherein, das ist
ja,
das
weil gefühlt 100 Millionen Menschen es geil finden und bei den 100 Millionen Menschen 1 Million Dumme dabei sind, die ihr Geld da reinpacken, also steigt der Wert.
Und was heißt dumm? Das ist halt wieder ein Flex-Gut,
jetzt
das
mal
ist ein
Luxus-Gut. Zwischenfrage, wenn jetzt Herr oder Frau wie ist in einem Creator-Team mit dabei, oder? Verstehe ich das richtig? Das heißt, deren Beteiligung besteht dann darin, den Ursprungspreis in die Höhe zu treiben. Genauso wie du ein Picasso nicht für 100 Euro kriegst. Die kosten immer viel. Das heißt, alles, was aus dem Projekt rausfällt, ist schon mal grundsätzlich teurer als unser Gadgetfunk-NFT-Token.
Nicht nur der Erstellungs- oder Minting-Preis, sondern auch was hinten hängt.
Genau, also ich glaube, das ist hier der Gedankenfehler, den man machen muss. Und ich glaube, Heiko sprach von einem Projekt, was schon realisiert ist, die wahrscheinlich schon gemintet sind, die NFTs. Und dann kommt eine externe Person dazu, die das dann künstlich zusätzlich in die Höhe treibt.
Richtig. Weil die Message an Menschen adressiert wird, die vielleicht noch nicht ganz so reif sind, das Problem zu erkennen, was da hinten dran steckt, dieses Schneeballsystem.
Am besten,
worauf das hier alles beruht und die halt Zielgruppe Nummer 1 für FOMO, also für die Angst haben, was zu verpassen. Ja,
also das Schneeballsystem ist das alles. Also kann man eigentlich so sagen. Auch wenn man, also ich finde NFTs eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also nicht die Kunstbildchen, sondern die Technologie dahinter. Und ich finde auch Blockchain-Methode.
Die Arbeitsweise,
Technologie. Und Blockchain kann eine Menge Sparten helfen, bestimmte Dinge festzuhalten und so weiter. Finde ich ganz geil. Skalierbarkeit spielt hier mal eine Rolle und die Machbarkeit und Gas-Fees und so. Aber die Idee ist schon ganz cool, Grundkonzept. Klar ist es moralisch verwerflich, Heiko, da brauchen wir gar nicht. Ich stell mir jetzt vor, Montana Black pusht jetzt eine bereits hergestellte, am besten noch bei Fiverr irgendwo zusammenkredenzte Kollektion, ja, von die irgendeiner da entworfen hat, kauft vorher sich auch noch ordentlich ein, ja, macht ordentlich.
Ja, das
unterstellt. Ja, aber das liegt nah, ne?
Das wären dann Insider-Trades, wenn man
auf den
Aktienmarkt würde, oder?
Die verbotenen. Ich suche nur nach Vergleichsmöglichkeiten. Wenn wir von Aktien sprechen würden, wären das Insider-Trades. Ja, du weißt, dass die Firma übernommen wird und es ist genauso verboten. Und er weiß, dass er da, ja, das ist halt die nächste Frage, wie wird er monetarisiert dafür? Ja, kriegt er einen Euro oder ist er Besitzer von 100 von den 50.000 Token.
Das Ding ist halt einfach, weil das, sage ich mal, noch so in den Kinderschuhen ist, es gibt jetzt keine Instanz darüber, die das kontrolliert, beziehungsweise die dich dann einfach, sage ich mal,
aber seine Community kann ich nicht.
So, du kannst da auf jeden Fall ziemlich viel Unfug damit.
Die sehen ja die Wallet, die sehen ja die Adresse. Die Community kann da auf jeden Fall den abstrafen dadurch. Also ich sage jetzt nicht, dass man jetzt dass er jetzt in der Blockchain steht, da wahrscheinlich nicht drin, Montana Black hat das gekauft. Aber so eine Blockchain ist dahingehend auch echt so ein Kontrollinstrument schon. Ich erinnere mich da noch an eine Situation da wurde irgendwie Geld gewaschen über Bitcoin oder da wurde auf jeden Fall irgendeine Riesentransaktion über Bitcoin gemacht. Die wollten dann aber das Geld irgendwann wieder in einen Trade reinwerfen, wie Binance, und die Bitcoins wieder in Dollar umwandeln. Die Adresse wurde aber erkannt von Binance. Die hatten die auf dem Index. Du kannst ja nicht von dieser Adresse dann auf eine andere Adresse splitten, ohne die Adresse zu benutzen. Also hat Binance das dann im Grunde, genau, das war von Binance geklautes Geld. Genau. Die haben Binance, jetzt erinnere ich mich wieder, sorry Leute. Ja, die haben von,
müssen wir erklären,
Binance ist ein Binance Trading, ist ein großer, ja, eine Binance Trading-Börse für Kryptowährung. Das heißt, du kannst da, kannst da Euro einzahlen und du kannst dann umtauschen in Bitcoin, Ethereum oder was auch immer. So, okay. Da wurde gehackt und weil eine ein Trading, sowas wie Binance ist halt nicht hacksicher. Das heißt nicht, dass Blockchain nicht hacksicher ist, okay? Dieses Trading, diese Oberfläche ist halt.
Du kannst es grundsätzlich nachvollziehen, musst halt warten, bis dann dein Hash
richtig
wieder
irgendwie. Ja, die haben das wieder versucht, in irgendwelchen anderen Handelsplattformen wieder in Geld umzuwandeln, wurden dann halt erkannt und da sind jetzt, ich glaube, über 160 Bitcoins oder so, die da, oder mehr, ich weiß es nicht mehr genau, ich krieg das nicht mehr zusammen, aber die Community straft die halt ab, indem die halt diese Transaktion verbieten von dieser Hash. Ne?
Da ist sie wieder, die Community. Wenn ich jetzt aber, ich meine, die Idee ist ja schon nicht unsexy. Jetzt gehen wir mal von Montana Black weg und nennen einfach einen beliebigen Influencer mit großer Reichweite. Oder nehmt mich. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob ich auch meine, was ist denn, meine 4 Millionen Follower hätte bei Instagram oder whatever. Dann kaufe ich mich bei irgendeinem NFT-Projekt ein. Ja, du musst überhaupt keinen Bezug haben. Ja, das sind irgendwelche Leute auf Sardinien und dann habe ich die. Und erzähl meinen Followern einfach, wie stolz ich bin, dass ich jetzt hier Sardinien-NFTs besitze. Habe ich auf die Weise nicht Möglichkeit, mein Bestand, meine Geldbörse aufzuladen oder zu erhöhen, den Wert in der Geldbörse zu erhöhen, dadurch, dass ich nur meine Reichweite nutze, ohne jetzt
ja, natürlich, weil ein kleiner Prozentsatz
zu mauschen.
Deiner Follower wird einfach klicken. Es ist einfach.
Klar, natürlich,
der wenn Punkt,
du 4 Millionen Follower hast, doch. Dann hast du...
Es gibt immer einen Doofen.
Also generierst du auf jeden Fall einen
Hype. Als Mensch mit Reichweite kann ich da egal wo einsteigen und den Wert, ja, ich sag jetzt künstlich erhöhen. Es ist ja alles künstlich. Und einfach dadurch, dass ich sag, ich, Carsten von Instagram, finde das Projekt super, schaut euch das mal an, da wird was draus, behaupte ich. Dadurch habe ich schon mein eigenes Guthaben aufgewertet. Ja, ja. Allein dadurch.
Richtig.
Also da kann mir niemand auch nur ein bisschen ans Knie pinkeln, weil ich mache ja nicht mal.
Du kannst das mal. Nee, das da kann dir niemand
ans. Ja, aber erinnert euch nicht mehr an die sogenannte kannst
es manipulieren?
Elon Musk Candle, also an die Tesla Candle.
Ja, natürlich.
Das war doch genauso. Da hat im Grunde Elon Musk Bitcoin gekauft. Und hinterher dann ordentlich massiv auf Twitter und so weiter Werbung gemacht und gesagt, hier Bitcoin to the moon und so weiter. Und als dann diese, man konnte dann praktisch in dem Chartverlauf, also in dem Bitcoin-Verlauf sehen, wie konntest du minütlich sehen, wie das Ding hochschoss. Ja. Nach Veröffentlichung des Tweets, genau. Und dann.
Und das ist einfach so eine es ist keine Sollbruchstelle, es ist eine Bruchstelle im System. Da gibt es noch kein Mittel
dagegen. Es nennt sich ein unregulierter Markt, Carsten.
Ja.
Ja.
Es kann als Manipulation deklariert werden.
Es ist
Manipulation.
Aber es gibt keine Rechtsprechung
nur
dagegen.
Kohle machen.
As of today.
Nee. Also die Blockchain sagt dir jetzt nicht und schickt dir keinen Brief nach Hause.
Die reguliert ja auch nichts.
Du musst Sozialstunden im Altenheim machen dafür.
Das, also, das macht mehreren, die Blockchain nicht. Ja, aber letztendlich habe ich ja auch niemandem geschadet, wenn ich jetzt mein Bild weiterspinne.
Doch,
weil,
du hast jemandem geschadet. Du hast Leuten, Späteinsteigern geschadet. Indem du nämlich diese Candle innerhalb dieses Hochs wieder verkaufst und dann irgendwann Bullshit twitterst und sagst hier, Bitcoin ist doch kacke, ich setz jetzt auf Shiba Inu oder auf Dogecoin und alle Leute dann ihr Geld verdienen.
Der Junior Dogecoin.
Richtig. Also das kann schon gefährlich
werden. Baby Dogecoin war es ja bei der TSG. Ja,
aber ich muss dann auch sagen, das muss so eine, also so ein System muss sowas aushalten können, weil sonst ist sie einfach nicht proof.
Das System ist ja auch nicht die Frage, was ich anprange an der Stelle, sondern eher die handelnden Personen oder die Abgewichstheit der Menschheit, was das angeht. Aber es geht um Geld. Ja, und da wollen die Leute alle partizipieren. Ja, ich find's so vollkommen unsäglich scheiße. Ja,
das ganze Thema ist krank.
Vermeintlich junge Leute da reingebaitet werden und danach halt.
Du sagst immer junge Leute, Heiko, aber sind. Okay,
der Montana Black
ältere hat Leute followen vielleicht nicht so, aber die sind noch genauso anfällig.
Ja, ich bleib jetzt mal in der Influencer-Manipulationsblase. Der Rest kommt
danach. Aber das ist
und danach bin ich auch für alle Zeiten
diese
ruhig.
Diese Gier nach schnellem Geld.
Ja, sonst heißen sie halt Maschmeyer oder Thielen oder weiß der
Geier. Ja, das war halt das, was jetzt NFT ist, war halt früher der Maschmeyer mit seinen deutschen Vermögensberatungen. Das ist nichts anderes. Es ist eine Verknappung von Ressourcen. Es ist ein vermeintlicher elitärer Club. Es ist the fear of missing out. Angst haben, was zu verpassen. Und es ist Geld. Und das sind die vier Komponenten, mit denen du alles abfacken kannst. Ob das ein Maschmeyer war, ob das ein, wie hieß da dein Landsmann, Belkan, der die Versicherung verkauft hat. Mehmet Göker war ja auch ein ganz großer davon. Ah. Also Hut ab, vertrieblich alles super gemacht, aber ethisch-moralisch halt ein Arschloch. Und nichts anderes ist mit NFTs. Ja.
Schaut euch, wenn ihr euch NFTs kaufen wollt, die Historie an, wie lange es die schon gibt, was für eine Kollektion das ist. Nehmt euch mehrere Stunden Zeit, wenn ihr ein NFT kaufen wollt, ja. Macht nichts, macht nichts, was ihr nicht mit. Also ich kann es nur jedem empfehlen, weil ihr kauft euch LCD-Fernseher oder irgendwelche Flatscreens und recherchiert tagelang, ja, wochenlang im Internet. Und wenn ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, mal irgendwie 10.000, 20.000 Euro, wobei ich, wenn ich nur 10.000 oder nur 20.000 Euro hätte, die in mich selbst investieren würde und nicht in sowas.
Ich wollte gerade sagen, zahl ich ein Stück von meinem Haus ab.
Ja, irgendwie irgendwas, bilde dich weiter, was auch immer. Aber wenn du Spielgeld hast, dann kümmere dich darum, dass du dich um
Spielgeld.
Ja, dann kümmere dich darum, dass du eine Erfahrung hast, eine Credibility in dem Projekt siehst und das ernst zu nehmen ist und versuch nicht in Scams oder in so Projekte zu investieren, wo du einfach nur das schnelle Geld machen willst, weil so schlau wie man dann denkt, dass man ist man dann doch nicht. Und das kann dir bei NFT passieren, bei Krypto, das kann dir auch bei Aktien, das kann dir auch im Pferderennen passieren. Also das ist halt so ein Ding.
Deswegen wettet man auch nicht auf Pferde und Boxkämpfe, habe ich gesagt.
Ja, man muss sich wirklich kontrollieren, weil Suchtgefahr ist halt nun mal da. Und halt auch diese schnelle Aussicht auf das schnelle Geld. Und da werden die Leute nicht mehr rational. Da fangen die Leute an, emotional zu werden.
Das ist der Punkt. Und vor allem die Kassen, zu deiner Frage, junge Menschen. Ja, ich unterstelle einfach mal, dass ein Montana Preck und ein Unge, dass deren Hauptzielgruppe irgendwo zwischen 16 und 25
ist. 14 und 16.
Ja.
Ach so, meinst du, ja.
Und dass diese Menschen noch nicht ganz so gefestigt sind und sich vielleicht leichter verleiten lassen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du dir auf OpenSea diese Kollektion durchklickst und guckst, was diese Dinge vermeintlich in Anführungszeichen wert sind oder für einen Gegenwert darstellen könnten. Und du jetzt als junger Mensch Mitte 20, Lukas, fühl dich nicht angesprochen haben, oder doch, siehst, wie du vermeintlich mit ein bisschen Community-Arbeit und ein paar Discord-Chats und richtig reinhauen, ja, um da in dem Sprachgebrauch zu bleiben, Dinge zu pushen und du schnell so viel Geld verdienen könntest, sehe ich da eine ganz, ganz krasse Gefahr für die vermeintliche Entwertung von den reellen, greifbaren Werten. Also, ne, wenn du so schnell Hunderte von Tausenden Dollars machen kannst, ja, dann kommen wir zurück aufs Jahresgehalt, ne?
Ja, wobei du kannst es wirklich, wir haben doch vorhin definiert, du hast das Geld ja eigentlich nicht. Du hast zwar, also du musst hoffen, dass dein Rechner nicht abraucht. Naja, aber eigentlich bleibt es ja virtuell, bis du es wieder verkauft hast und dann musst du deine Ethereum, Bitcoin,
es muss am Ende vom Tag irgendjemand noch dümmer sein als du, sorry, wenn ich das so sagen muss, ja, um ganz viel vermeintliches Geld dafür auszugeben.
Ich glaube, worauf der Carsten raus will, ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt Ethereum auf meine Geldbörse habe? Was mache ich denn damit? Wie kann ich mir das in Euros umwandeln lassen?
Wie zahle ich ein Brötchen davon?
Ja, also aktuell bis
Wurscht.
Vom Ethereum bis zum Brötchen, meinst du? Wenn ich jetzt ein Projekt gemintet habe, was durch die Decke gegangen ist, ich habe das verkaufen können, ich habe einen Profit gemacht und habe jetzt auf meiner Geldbörse mehr ETH drauf, also mehr Ethereum drauf wie davor. Und dann, was mache ich damit?
Also, wie komme ich von da zum Brötchen? Ja. Wobei, von da zum Brötchen ist ja noch einfacher. Ja. Ich glaube, schwieriger ist der Schritt, ich habe jetzt ein NFT im Wert von 4 Ethereum, was ja schon mal ein Mittelklassewagen ist, ne? Bin vermeintlich wohlhabend, kann mir aber keine Stulle beim Bäcker kaufen.
Also meinst du doch vom Ethereum zum Brötchen?
Nee, vom NFT zum Brötchen. Und dann muss ich drauf hoffen, dass der Creator sich nicht Community affin verhalten hat und mein NFT nicht im Wert sinkt, um dann jemanden zu finden, der sich hoffentlich die Zeit nimmt, mein NFT zu analysieren, für Wert zu deklarieren, einen Kaufvertrag einzuleiten. Dann habe ich mehr Ethereum in meiner digitalen Geldbörse und die kann ich dann bei Belkans Bank von vorhin
in Euro
umwandeln.
Genau, wie da die ganz genaue Rechtslage jetzt ab Februar sein wird, sich jetzt auch geändert. Du musstest, musstest du mindestens ein Jahr lang diese gekauften Ethereum am Anfang, musst du mindestens ein Jahr lang auf deiner Geldbörse halten, dann kannst du sie,
gleiche wie mit
anderen Kapitalzuwachs,
genau, dann hättest
du Spekulation.
Genau, dann hättest du sie steuerfrei wieder.
Aber die Steuer ist ja nicht die Frage. Sondern ich habe das NFT und ich kann aber eine NFT ohne einen Käufer. Also so wie jetzt ein Ether kann ich ja bei Binance oder Coinbase 1:1 direkt in Dollar oder Euro tauschen. Dann habe ich die eine Sekunde später auf meinem Konto.
Ja.
Aber das NFT, da bin ich auf den Kauf von irgendjemandem.
Absolut, angewiesen. Absolut.
Ja. Genau, das auf jeden Fall.
Das ist das, was halt das Schwierige ist.
Also wenn du überlegst dir einen Preis, du sagst, okay, also was man auch noch dazu sagen muss, jede Kollektion hat einen sogenannten Floor Price. Das ist sozusagen der Preis, der unterste Preis von dem Wert der Kollektion. Also wir haben ja vorher gelernt, es gibt verschiedene Eigenschaften für jedes NFT. Es gibt wertvollere NFTs in einer Kollektion und es gibt Eigenschaften, die kommen bei jedem zweiten NFT vor, die sind halt nicht so wertvoll. Und sag mal, der Floor Price, also der unterste Preis einer Kollektion, den bekommst du eigentlich immer für dein NFT. Also wenn du sagst, okay, du willst jetzt verkaufen, schaust du dir den aktuellen Floor Price von der Kollektion an, der liegt bei 0,5 Ethereum. Du hast für 0,2 gemintet, dann machst du abzüglich Gebühren deinen Profit, den du dann wieder auf deiner Geldbörse hast. Wenn jemand Potenzial sieht und sagt, okay, also entweder ich finde die Kunst geil, so die Löwen, die sehen echt geil aus, geile 3D-Kunst, keine Ahnung, zum Beispiel. Oder wenn ich sage, okay, ich möchte investieren, weil ich weiß oder weil ich denke, das geht in den nächsten halben Jahr, geht es um.
Oder es hält zumindest inflationsfrei den Wert, den ich jetzt gerade reinstecke.
Ja. Abzüglich Gasfee. Ja,
genau. Und dann, wenn ich so einen Käufer gefunden habe, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Profit auf meiner Geldbörse, die ich mir dann eben über bekannte Börsenplattformen auszahlen lassen kann.
Das ist klar, wie es dann die Rückabwicklung geht. Aber nochmal, wenn ich das NFT besitze, dann habe ich ja nur einen theoretischen Wert. Dann kann es sein, dass der Creator sich dann nochmal eine Fee reingeschrieben hat. Das heißt, das Ding ist vermeintlich 2 Ethereum wert. Dann kommen die ganzen Nebenkosten und dann gibt noch eine Provision an den Ursprungscreator ab. Dann habe ich anstatt 2 bloß noch 1,2. Unter der Prämisse, dass ich einen Käufer gefunden habe, weil sonst hocke ich auf meinem NFT und bin, wie gesagt, vermeintlich reich, kann mir aber keine Stulle leisten.
Wenn du keinen Käufer findest und du natürlich über dem Preis, wo die Kollektion steht, verkaufen möchtest, dann hat es aber auch nicht den Preis, also dein NFT hat eigentlich nur den Preis, was auch natürlich die Leute da draußen zahlen.
Wir wiederholen uns an der Stelle, glaube
ja,
ich.
Ja, ziemlich.
Ich habe jetzt noch, bevor wir vielleicht zu einer Prognose kommen, eine Frage, weil wir kennen das ja von Bitcoins zum Beispiel. Da gibt's Wallets, da gibt's Festplatten, auf denen diese Wallets gespeichert sind. Festplatten kann man verlieren. Es gibt da ganz, ganz lustige Geschichten von Leuten, die eine komplette Müllhalde umgraben wollten auf der Suche nach ihrer Festplatte. Dann gibt's andere Leute, die haben ihre Festplatte noch, haben aber den Verschlüsselungskey vergessen über die Jahre, sind also auch vermeintlich reich und trotzdem ausgesperrt von ihrem Vermögen. Kann mir das bei NFTs auch passieren, wenn ich mein Wallet, wenn mir mein Rechner abraucht,
ja,
zum Beispiel? Ja. Ist es so einfach?
Also du hast auch verschiedene Möglichkeiten, dein Wallet aufzusetzen, also deine Geldbörse aufzusetzen. Da gibt es auch Ledger nennt sich das zum Beispiel. Das sind auch Geldbörsen, die hast du analog, die hast du auf deiner Festplatte gespeichert. Und dann gibt's natürlich Wallets, die hast du irgendwo bei einem Anbieter in der Cloud gespeichert.
Synkt sich sowas mit dem Handy oder unter 2 Rechnern oder habe ich da irgendwelche Backup-Möglichkeiten? Oder ist es so?
Du hast verschiedene Möglichkeiten.
Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten schon, aber auch
ein Backup Hardware-Wallet hast, definitiv. Also über so eine Ledger, wie der Lukas gerade genannt hat, wenn du so einen Teil hast, musst du dir vorstellen, wie so einen kleinen USB-Stick, der im Grunde die Transaktion erlaubt, ohne deine Private Key rauszugeben. Private Key an dieser Stelle, kurz erklärt, ist im Grunde die Adresse, die berechtigt, praktisch so ein Teil zu verkaufen. Also die sollte man nie an jemanden rausgeben. Mhm. Und
aber dann darf ich meinen USB-Stick auch verlieren.
Darfst du verlieren, nee. Weil dieses...
Ja, dürfen, ja. Mit einem Zettel drauf.
Im Grunde kannst du den Stick verlieren und einen neuen kaufen und den praktisch deinen alten Stick wieder reaktivieren, indem du deine Passwortphrasen einfach wieder da eingibst, die du am besten in einem Tresor irgendwo aufbewahrst, wenn du echt einen großen Wert hast.
Also in einer ganz verschlüsselten Datei. Genau.
Kann man ja auch sagen, das sind 11 Random Wörter oder 22 Random Wörter, je nach Verschlüsselungsintensität. Und wenn du beispielsweise diesen Stick verloren hast und aber noch deine Phrasen hast, also deine Wordphrases hast, kannst du dieses dann einfach wieder zum Leben erwecken. Genau.
Wiederherstellen.
Und wo du gerade sagst, zum Leben erwecken, wenn ich jetzt heute versterbe, dann hilft der USB-Stick meiner Nachkommenschaft
Im Grunde wie ein Mentor an die Sache ranführst und denen das erklärst, wie es geht und denen praktisch...
Wenn du in deinem Testament den Satz hinterlegt hast, dann hast du alles richtig
gemacht. Also wenn ich abkratze, mein Rechner ist noch da und die finden diesen Stick und sagen so, mal kicken, was da ist, dann kämen die theoretisch an ihr Erbe ran, an ihr virtuelles, digitales Erbe.
Wenn du die davor eingeweiht hast, wo dieser Satz zu finden ist, genau, dann können sie darauf zugreifen und haben Zugriff auf
ansonsten
deine
Ansonsten denken die im schlimmsten Fall, das Balance ist einfach nur ein USB-Stick ohne Speicherplatz und schmeißen ihn weg. Und die Wörter machen keinen Sinn und schmeißen ihn weg.
Ja, und dann...
Schmeißen den Zettel weg.
Und dann... Ja, aber dann ist mein... Dann habe ich da 100.000 Euro Ethereum, was auch immer, im
da
Netz
kommt
liegen.
Niemand dran. Niemand
verschwinden
kommt
dran. Früher niemand. Oder später.
Genau. Ja, da kommt dann niemand mehr dran.
Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit da verwaiste NFTs durch die Gegend fliegen,
so wie bei Krypto,
durchaus wahrscheinlich. Total
wahrscheinlich.
Also wenn ich jetzt morgen vom Auto erfasst werde, was ich natürlich nicht hoffe, dann würden meine Ethereums oder mein Ethereum würde dann niemand drauf zugreifen können, ja. Ich habe niemanden eingeweiht, ich habe es nirgends wirklich abgespeichert.
Okay, also dann ist das der Pro-Tipp an der Stelle, Leute, holt euch einen Vertrauten, der potenziell länger lebt als ihr selbst.
Oder ein Tresor tatsächlich, ja.
Ja, aber an dem muss ja auch jemand rankommen.
Ja, das stimmt. Aber da musste dann nur dem PIN
vertrauen. Ja, nur genau. genau, und das ist, damit kannst du dann meinen Facebook-Account löschen und damit kannst du meinen Twitter-Account löschen und
genau.
mein ganzes digitales
Kuppel einweisen, dass er den Browserverlauf löscht, bevor
bevor die Scheiße erben. Okay. Wow, ich bin immer noch verwirrt. Ich für meinen Teil, glaube ich, steige da erstmal noch nicht ein. Trotzdem vielleicht mal der Blick nach vorne, vielleicht mal so short und middle termed. Belkan, was erwartest du an Entwicklungen im nächsten Jahr und in 10 Jahren?
Also im nächsten Jahr erwarte ich, dass der Markt ein bisschen korrigiert. Das definitiv. Ja, also dass diese Ultra-Hypes dann einfach so eine Art kleine Korrektur, wie es halt auch üblich ist und wie es auch gesund ist, im Grunde erfahren. In 10 Jahren allerdings erwarte ich im Grunde eine Weiterentwicklung. Definitiv den Anspruch an Massentauglichkeit, weil aktuell ist das halt noch nicht so. Einige wenige wissen, auch wenn man in den Communities abhängt und denkt, alle wissen das und das ist, man ist so langsam und so weiter, braucht man nur über die Straße zu gehen und keiner, also die allermeisten, die man auf der Straße einfach mal fragt, was ist ein NFT, werden es nicht wissen. Die haben keinen Plan. Und deswegen finde ich schon, aber dass NFT oder die Technologie NFT an sich definitiv den Anspruch hat, massentauglich zu werden. Und das hoffe ich für die nächsten 10 Jahre und hoffe auch, dass die Leute sich in dieser Form irgendwie auch weiterentwickeln. Ob sich da jeder diversifiziert oder sich da irgendwo in irgendwelche Tradings verliert. Wird Leute geben, die werden reich. Es wird Leute geben, die sich verbrennen. Das wird es immer geben, okay? Aber die Technologie dahinter, super spannend. Wo wir jetzt wirklich nicht so gut einsteigen konnten, ist halt diese Metaverse und Web 3.0 Sache. Wird das eine große Rolle spielen und dementsprechend wird das auch, denke ich, bleiben. Also es ist nichts.
Ja. Gegenseitig treiben. Neue Anwendungsbereiche werden sich wahrscheinlich ergeben, die wir heute noch gar nicht erahnen. Das ist tatsächlich was.
Wo wir nicht nur über Bilder reden müssen, sondern über komplette
Ich habe beispielsweise
neue Welten
für den Ich habe beispielsweise für den für dieses Seminar, was ich wo ich halt teilgenommen habe, eine Art Zertifikat bekommen, dass ich halt teilgenommen habe in Form einer NFT. Das ist eine sogenannte PoAP, also das ist eine Proof of Attendance, ne? Also dass man dann mitgemacht hat und die ist in der Blockchain eingeschrieben, zwar nicht in der Ethereum Blockchain, ich glaube, es ist in der Polygon. Aber da steht für immer und ewig drin, dass meine Wenigkeit im Grunde an diesem Teil mitgemacht hat, bestanden hat und dass es für immer und ewig ist, dass dann in dieser Blockchain, ich meine, für immer und ewig ist immer so ein Ding, ne? Wenn jetzt ein riesengroßer Magnet kommt und alle Server löscht, dann ist natürlich doof, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, das dann, aber dann hast du auch keine
ganz andere Probleme.
Genau. Anderen NFTs.
Dann hast du andere Probleme.
Ich bin positiv.
Also aktuell ist, also dieses ganze NFT-Thema, das steckt halt, das haben wir schon am Anfang gesagt, das steckt noch in den Kinderschuhen. Da wird's coole Use Cases geben, da wird's coole Anwendungsbereiche geben, wo man auch, wo sagen wir mal der Otto Normalverbraucher auch sich einfach im ersten Schritt auch gleich was darunter vorstellen kann. Das sind virtuelle Räume, das sind virtuelle Events. Also da entsteht, glaube ich, schon noch einiges. Der Hype ist aktuell sehr groß. Der wird sich korrigieren, so wie du es auch sagst, Belkan. Das wird für die Masse hoffentlich auch irgendwann verständlicher und zugänglicher sein. Aber die Leute, die jetzt sagen, das ist nur ein kurzer Hype, die liegen meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Deswegen würde ich auch wirklich jedem anraten, informiert euch über die Technologie, wenn ihr das könnt. Versucht euch nicht dagegen zu verschließen, versucht es zu verstehen. Es wird euch in ein paar Jahren irgendwo bestimmte Dinge, einen Vorsprung auf bestimmte Dinge geben, sagen wir mal so. Selbst wenn ihr nie ein NFT kauft.
Ja, also dieses ganze NFT-Thema ist da davon, von dem Konzept oder von der Struktur ja abgelöst. Das ist ja nur ein, sagen wir mal, das erste Steckenpferd, was dadurch entstanden ist. Und für mich vollkommen, für mich war das am Anfang auch, Alter, was für über 300.000 Euro wurde da ein scheiß Bild verkauft? Was geht denn hier ab? Völlig abstrus. Also wirklich ganz, ganz normal, dass man da am Ende, am Anfang so zu dem Thema steht. Aber je mehr man da reinkommt und je mehr man da ein bisschen mit der Community auch spricht und wie die das auch alles sehen und die Anwendungsbereiche einfach sehen kann, ist es einfach immer mehr interessanter.
An der Stelle möchte ich jetzt nochmal an unser Eingangsdisclaimer verweisen. Das waren jetzt zwei sehr, sehr positive Einschätzungen. Nochmal, wir sind alle keine Profis, wir verdienen nichts damit und das ist einfach nur eine ganz persönlich subjektive Ansicht gewesen, was hier gerade Belkan und Lukas von sich gegeben haben. Das hat keinen Beratungscharakter, nicht? Macht's genauso, wie die beiden es gesagt haben. Wenn ihr das interessant findet, arbeitet euch da rein, investiert viel Zeit, geht nie betrunken auf OpenSea.io und
wahre Worte.
Ja, damit würde ich das ist eigentlich für heute belassen, weil mir schwirrt eh schon der Kopf.
Ja, das Wichtigste ist auch nicht stumpf zu denken, okay, dann mache ich jetzt schnelles Geld. Das ist auch so wie in anderen Themen das Wichtigste, eine gute Research, also eine gute, hilft mir mit dem deutschen Wort.
Recherche.
Eine gute Recherche zu betreiben, wenn ihr an irgendein Projekt glaubt, wenn ihr irgendwo investieren wollt. Das ist das A und O.
Und das man kann ASO sich auch hier nutzt sehr, sehr unseren PayPal-Link und spendet uns das Geld, bevor es in NFTs steckt.
Ja, wir können ja eine Spendenaktion machen, dann können wir vielleicht unser erstes eigenes
Projekt an Land ziehen. Lukas, das machst du jetzt mal. Wir überlegen die ersten 50
Gadgetfunk. Genau, ich richte kurz zwei E-Mail-Adressen noch für den Gadgetfunk ein. Das eine ist Lukas als Gadgetfunk, das andere ist NFT at Gadgetfunk. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt beide Adressen nutzen. Lukas wird euch antworten.
Instant.
Danke euch, Burschen.
Schönen Abend euch. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss, Freunde.
War mir eine War Ehre. Super. Bis denn.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow.